Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmsprech. Meiner einer ist der Max Snyder und heute mit zwei Gästen, und zwar einmal dem Oliver.
Hallöchen.
Und der Silex.
Hi.
Und wir sprechen heute über einen Teil von Barbenheimer, den man gesehen haben sollte, wenn man Cineast ist, kann man glaube ich so sagen. Oliver Schrub, er hat er hätte Bedürfnis, über Barbie zu reden, so habe ich das zumindest interpretiert aus dem Post. Und da habe ich schon mal so ein bisschen rumgefragt, so, wer wäre denn noch, wer hätte denn noch? Und da meldete sich Silex und hat sich zu uns gesellt, und nach kurzen technischen Problemen hat es dann auch geklappt, dass wir uns alle hören und verstehen. Und ja, stellt euch doch noch mal kurz vor für meine Hörerinnen, die euch nicht kennen, woher man euch aus diesem Internet kennen kann.
Ich weiß jetzt gar nicht, wer anfängt von uns.
Du fängst an.
Der so dumm fragt, ne? Also ich habe mal vor langer, langer Zeit einen eigenen Podcast gehabt, der hieß Games as a Feature, den gibt's aber so nicht mehr. Und ansonsten bin ich ja groß geworden am Mikro von Max und Wie lange ist das? 2023, das ist mindestens, ich glaube 5 Jahre sind es jetzt.
Ja,
war
der erste Kongress in Leipzig,
der zweite,
ne?
Dachte ich, war es.
Oder war es der zweite?
Ich glaube, es war das. Egal. Also auf jeden Fall war es ein Kongress in Leipzig, und da bin ich ja bekannt für meine dummen Sprüche in Galabinit-In geworden.
Stimmt, du warst erst beim Mikrofon bei Galabinit-In ins Publikum-Mikrofon mit reingesprochen, ne?
Aber du warst. Da hat sich halt keiner gemeldet, und dann habe ich da gestanden und dann habe ich das blockiert.
Dude.
Und dann bin ich immer grübelnd rumgelaufen und habe dann Antworten nachgelegt, und dadurch, also da kannte ich Christiane auch noch nicht. Und dadurch kam das irgendwie so, da habe ich sozusagen dann darüber, glaube ich, dich. Und dann in demselben Jahr war das auch, also 2 Tage später war dann mein erstes Mal Kongress oder so.
Genau,
oder zweites Mal.
Genau, mein erstes Mal Kongress, hast du mit bei mir ins Mikrofon gesprochen, genau.
Genau, und dann waren ja noch, haben sich danach ja mehrere Aktionen ergeben, zum Beispiel, dass ich ja dann auch Christiane kennengelernt habe, da bei Podcasts mitgemacht habe teilweise und so. Tigere neben dem eigenen Format, das es jetzt nicht mehr gibt, eigentlich immer nur in anderen Formaten rum. Auch wenn ich manchmal überlege, noch neue zu machen, aber lange Geschichte. Ja, und dann bin ich da immer nur der immer zweideutige Sprüche sagt und dann im Hintergrund kichert. Ja,
das ist schön. genau, ich bin Silex oder CLX. Ich bin unter anderem bei der Datenschleuder und mache beruflich irgendwas mit Medien, was mir immens Kompetenz verleiht, über Filme zu reden. Genau, und ich war, glaube ich, bisher einmal in einem Podcast von einem Freund von mir, der auch über Filme redet, und ich glaube, damals ging es um Jurassic World, also alles Highbrow hier.
Also der erste dann?
Nein, World.
Der erste mit Chris Pratt?
Ja, der erste. Also es gibt doch 3 mittlerweile davon.
Ach so, das weiß ich nicht. Ja. Also auf jeden Fall der mit, ich glaube, der Dino war blau oder so. Da war so ein blauer What? Dino.
Warte, ich dachte, Jurassic World war das mit diesem, war das nicht das mit Chris Pratt?
Ja, da gibt es auch 3 Stück inzwischen von, ja. Der letzte war so, ja.
Die wurden immer schlechter. Ich habe 2 und 3 nicht mehr geguckt. Den ersten habe ich nämlich gesehen.
2 war auch noch, so 2 war noch ganz gut, und 3 war halt so, ja, das ist schön, die alten Darsteller nochmal dabei zu haben, aber ja, nicht ganz so quatschige Story wäre auch noch ganz schön gewesen. also wenn dann selbst ich im Kino da sitze und mir einen Kopf fasse und denke so, oh, na, okay, ja, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, glaub, ich irgendwie auch, das klingt komisch, aber so meine ich es nicht.
Was der Oliver noch in seiner Aufzählung, wo er mitmacht, vergessen hat, um mal hier noch schamlose Eigenwerbung zu machen.
Stimmt.
Wir beide besprechen auch aktuell die zweite Staffel von Stromberg bei Radio Kapitol.
Dem Podcast, den Sie vertrauen können.
Genau. Und haben Folge 4 und 5 aufgenommen. Aktuell ist 3 draußen. 4 kommt demnächst. Und in der dritten Folge, da war der liebe Christian Steiner von der Second Unit zu Gast. Und wir haben draußen am Spreeufer gesessen vor der Seabass und haben da über die Folge und Stromberg allgemein so ein bisschen gesprochen. Und ja, aber hier soll es heute um Barbie gehen. Und irgendwie letztes Jahr, also es war so einer der Filme, wo man so, oh, das ging recht schnell von irgendwie Film soll kommen und Film ist da. Manchmal hat man ja so, ja, vor ein paar Jahren kam der Film angekündigt und irgendwann ist er dann da und ja. Aktuell haben wir eine Situation, wo es sich mit Filmreleases oder Produktionen etwas hinauszögern könnte. Es streiken nämlich aktuell nicht nur Autoren, sondern auch Schauspieler.
Ja.
Und nicht nur die, ja, ich sag mal, kleinen Seriendarsteller, sondern auch immer mehr Hollywood-Größen schließen sich dem an. Und ja, das bringt wieder einiges durcheinander. Und mal schauen, vielleicht haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit, andere Sachen nachzuschauen. Oder wenn es dann irgendwie eine Lücke gibt, dass die Kinos mal wieder ältere Filme nochmal zeigen oder nicht ganz so alte Filme nochmal wieder zeigen. Das war ja während Corona ganz nice, dass ein paar ältere Filme mal wieder auf der Leinwand liefen.
Mhm.
Und hin und wieder kommt es ja jetzt auch, dass so 4K-Re-Releases irgendwie auf Blu-ray rauskommen und dann nochmal hin und wieder auch im Kino gezeigt werden. Ja. Wo wollte ich hin? Barbie, genau. Hatte das so mitbekommen und war so, ja, okay, ja, warum nicht? Den Cast noch verfolgt und dann so der erste Teaser-Trailer kam, war ich so, okay, I see what you did there. Da hatten sie mich schon, als sie die Eröffnung von 2001 Space, nee, Odyssey im Weltraum,
Ja, das habe ich auch noch gesehen. Die haben sie so
gecovert haben, genau, also eine Hommage gemacht haben. Und der Film fängt auch direkt so an mit dieser Hommage an die Eröffnungsszene von 2001. Und es gibt auch irgendwo im Internet so Vergleichsvideos und schon recht nah dran. Hätte mir noch so ein paar Details mehr ausgeschmückt, irgendwie so, dass man so ein Geräusch hat, wenn man die Barbie kurz anfasst oder so ein bisschen länger. Aber gut. Und dann wurde es irgendwie lustig, als klar stand so, ja, der Film kommt zusammen mit Oppenheimer ins Kino an den Start und so, okay, ja, und dann zwischendurch hieß es irgendwie, ja, nee, doch nicht, und ich glaube, man hat da doch mit voller Absicht sich auf den Release-Termin von Oppenheimer eingeschossen, so als totales Kontrastprogramm. Und ja, dann ist passiert, was immer so im Internet passiert, das Internet tut Dinge, und dann wo war das Wort Barbenheimer geboren. Und Leute sind erst in Barbie und dann in Oppenheimer. Und teilweise auch, also nicht nur bei Barbie, ich habe letzte Woche sowohl Leute Barbie, also rosa T-Shirts gesehen. Bei Five Guys saßen im Vierer vor mir eine Familie, dass die Tochter hatte, wie das halt Mädchen so in dem Alter haben, eh schon ein rosa T-Shirt mit irgendeinem Motiv. Und Papa und die beiden Söhne hatten sich extra eins besorgt, offensichtlich mit ihrem Buchstabeninitialien, so Paillettensternchen eingraviert an.
Das ist ja auch cool.
Ja.
Gibt's das? Aber gut, Frage, da kommen wir ja dann zu meinem Kino-Outfit am Ende.
Und, also letzte Woche habe ich Oppenheimer gesehen, die Woche davor oder den Tag davor, Barbie, ja, den Tag davor, genau. Und bei Oppenheimer saßen auch, als ich dann gegangen bin, zum einen ganz vorne Leute, wo ich so dachte, so, okay, IMAX-Saal, ganz vorne, so erste Reihe, Genickstarre und okay, aber da saßen dann auch drei Herren in so, ja, Hose mit Hosenträgern und weißem Hemd, also so dem Outfit Oppenheimer vom Film angelehnt, genau. Und ja, bei Barbie, als ich den gesehen habe, fühlte ich mich das erste Mal in der Minderheit im Kinosaal. Um mich herum sehr viel Frauen, Muttis mit ihren Töchtern, rechts neben mir saßen zwei, ja, weiß ich nicht, Arbeitskolleginnen oder so, also nicht meine, sondern von ihrer Arbeit. Weiß nicht, ob es Mutter und Tochter waren, das glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall unterschiedliche Altersgruppen, weil war ihnen zumindest anzusehen und dann, während die Credits liefen, unterhielten sie sich auch so: Oh ja, die Barbie hatte ich auch und guck mal, die gab es ja wirklich. Und das war ganz spannend und war einer der wenigen Male im Kino, wo es ruhig war während des, also der Saal voll und ne, ruhig irgendwie, keiner dattelt die ganze Zeit irgendwie am Handy rum, niemand stört irgendwie und ja, ein bisschen ernüchternd war es dann, dass dann die Leute trotzdem ihren Müll zurückgelassen haben, obwohl da extra Leute standen, mehrere Leute auf dem Weg zum Ausgang mit offenen Mülltüten nach dem Motto, hier, werft euer Zeug rein, vorne draußen, die Mülleimer waren schon alle voll und ja, dann einen Tag später Oppenheimer gesehen und da war es auch sehr voll im Kino, auch im Saal wahnsinnig voll und ja, und ich hatte viel Spaß mit Barbie, ich war noch so, ja, will ich mir den ansehen, ich habe ja eben eine Kino-Flat-Karte, also die UCN Unlimited, da kann ich ja so viele Kinofilme im Monat sehen, wie ich will. Und war so, ja, weiß nicht, auch mal gucken. Und dann hörte ich schon so raus, so wie, ja, soll ganz gut sein. Und jetzt natürlich gibt es irgendwie einen schönen Twist sozusagen oder eine schöne Story in dem Film irgendwie. Und ja, war ich so, ja, ach, ja, doch, ich glaube, den muss ich mal angucken.
Wie unbedarft du da ran bist. Ich denke die ganze Zeit so. Bei mir, ich hatte, also, aber das wird ja dann, erzähl. Das machen wir dann schon. Also ich denke einfach die ganze Zeit, da war so viel drin. Hä? So, was ist los? What is happening?
Ja, ich habe nur ein, zwei Teaser-Trailer gesehen, die späten, kurz vor Release-Trailer, die hatte ich nicht mehr gesehen.
Das war bei mir Krieg.
Das
war richtig schlimm.
Ja, aber also ich hatte auf jeden Fall irgendwie Lust drauf und war auch schon so, ja, der wird schon irgendwie gut sein, ne? Es wird jetzt nicht irgendwie so Schläferz im Kino irgendwie mäßig sein. Nee. Und,
obwohl, selbst das wäre noch okay das, gewesen,
ja, ja, irgendwie und, gedacht. So. Produktionslevel, ja, muss man so sagen, besser als der Flash-Film. Also der Flash-Film hatte irgendwie CGI auf dem Level von so, ja, der Serie mit Grant Gustin irgendwie so, ja, wo man die Serie guckt und so, ja, okay, ist eine Fernsehserie und so, passt schon, sieht gut aus, ne, ist jetzt nicht perfekt, aber ne, beim Kinofilm, ja, gab es leider offensichtlich nicht genug Geld oder Zeit oder beides.
Ja, und damit Stress wegen dem Schauspieler, hat meine Freundin damals gesagt, als wir den geguckt haben.
Ja,
dass sie deswegen fast, die hatten wohl, glaube ich, überlegt, den Film ja fast einzustampfen, aber das ist ja was ganz anderes.
Ja, genau, auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es ist wenigstens alles auf einem Niveau, also es springt nicht irgendwie, dass man so High-Level-CGI-Szenen hat und dann zwischendurch wird es wieder schlechter. Nee. Aber genau, Oliver, wie war denn dein Weg zum Barbie-Film?
Also meiner ist ganz einfach. Also es gab eine Zeit und ich glaube, damit war das Embargo tatsächlich auch gebrochen, als das erste Mal Bilder auftauchten, als die in Santa Monica die Szene gedreht haben, als sie in der echten Welt ankommen mit den Klamotten, mit den Neon-Klamotten.
Oh, das habe ich gar nicht
Das gesehen. Ging ja groß durch irgendwie die ganzen Blogs und ich weiß noch, da hat Christiane noch hier gewohnt und wir waren irgendwo zusammen und dann hat sie gesagt, habt ihr das schon gehört? Und dann haben wir uns die Bilder so, hat sie uns die Bilder gezeigt, also Julius und mir und so, glaube ich auch, und ein paar andere. Und wir hatten uns dann unterhalten und dann habe ich gedacht so, naja, das wäre schon mein Stil, aber mal gucken, wie der wird. Da war ich noch skeptisch. Mhm. Dann ist er lange bei mir von der Bildfläche verschwunden, bis ich von dem Trailer gehört habe und so ein paar Bilder auch gesehen hatte. Und ich habe ja tatsächlich so eine leichte Barbie-Geschichte, die gar nichts mit dem Film zu tun hat. Aber mit dem, was ich am Anfang dieser Folge erzählt habe. Und genau, und deswegen hat mich das dann doch gekriegt, weil ich habe den nur diesen ersten Teaser gesehen und dachte, okay, ich habe auch vorher die Filme von Greta Gerwig geguckt, von der Regisseurin, und dachte so, das wird anders. Das wird anders, als man denkt. Und ich war sofort überzeugt davon, ich wollte danach nichts mehr sehen. Julius hat dann teilweise angefangen, also Julius von Brainflix, den kennen vielleicht einige HörerInnen, der hat dann angefangen, mir so Sachen zu zeigen oder wollte sie zeigen oder da hat dann geguckt, wer mitspielt und da habe ich gesagt, nein, ich will das nicht wissen. Ich will das nicht wissen. Das Einzige, was ich mir gegeben habe, ist der Soundtrack, weil man kam ja um das Dua Lipa-Lied, was am Ende ein Abklatsch von einem Lied ihres alten, zweiten Albums ist. Es klingt zumindest sehr ähnlich vom Rhythmus und alles. Aber trotzdem ist es gut gemacht und es passt zu diesem Vibe und es kommt ja auch dann im Film auch vor, in dieser großen Tanzszene. Und da war ich total hooked und ich hatte dann irgendwie so eine Phase, wo ich wieder gefühlt alles pink haben wollte. Und das hat mich voll gekriegt, also auch wenn ich in keiner Zeitung diese großen pinken Flächen gesehen habe oder so, ich glaube, das war in Deutschland gar nicht so. Aber das hat dann die Erinnerung hervorgerufen, dass ich tatsächlich, oh Gott, wir haben 2023, vor sieben Jahren auf Madeira in einer Frauenabteilung eines Bershka-Geschäfts ein Barbie-T-Shirt gekauft habe. Und das ist nicht tailliert geschnitten, sondern gerade. Und es hat mir gepasst, als würde das auf, wäre das auch so ein nicht gender-getyptes Kleidungsstück gewesen. Mhm. Und ich habe das dann halt gekauft und habe das auf dem, das kann man heute noch finden, ich habe auf, ich glaube, 35C3 oder 36C3 einen Vortrag gehalten mit diesem T-Shirt. Und das ist echt so, ich habe das da mal angehabt. Dann, glaube ich, nur einmal noch seitdem und dann nicht mehr. Und dann habe ich es zum Kino wieder ausgepackt und also angezogen auch. Und es war echt so, es hat gepasst wie Arsch auf einmal, weil das auch der alte Schriftzug ist. Es ist ja dann nicht dieser, der ab den 2000ern kommt, sondern der, wie es auch auf dem Plakat ist. Es war Match Made in Heaven einfach. Und dann war ich halt drin und wollte mich so wenig spoilern wie möglich. Ich habe die Setlist oder die Tracklist verfolgt von dem Album halt und habe das sehr interessiert verfolgt, weil da auch KünstlerInnen dabei sind, die ich so auch höre und mich für die auch gefreut. Aber ansonsten wollte ich mir wirklich so wenig wie möglich geben, außer dass ich noch mitbekommen habe zu Hause, dass Kalkofer auch so eine Rezension gepostet hat, die dann auch dazu geführt hat, dass ich nicht allein ins Kino gegangen bin, sondern, also ich war mit Julius und noch ein paar anderen und noch irgendwo so Rezensionsding, aber ich habe mir möglichst wenig Rezensionen gegeben, möglichst wenig Trailer oder so, weil ich aber dafür die Interviews. Ich habe gefühlt jedes Interview gesehen, nicht alle, aber also so drei Stück. Und die Tour durchs Barbie-Haus von, ich glaube, Architectures Digest oder so. Und bin dann immer mehr auf diesen Hype-Zug so ein bisschen eingesprungen, aber das war so, alles so im Vorfeld, dass die Interviews wenig gespoilert haben. Und deswegen bin ich um Inhalte sehr gut drumherum gekommen. Barbies habe ich mir keine gekauft.
Noch nicht.
Noch, ja, habe ich manchmal überlegt, so für einen Schrank, so, ob es da irgendeine geile Packung gibt oder so, die auch so pink ist wie im Film, sie auch drin ist.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es im UCI nicht irgendeinen schicken Popcornbecher oder Getränkebecher gab. Naja,
USA hatten das bestimmt, oder?
Es gab zu Indiana Jones, gab es für den Trinkbecher so einen Indiana Jones Hut-Aufsetzer irgendwie, also Deckel. Ach, und bei Guardians of the Galaxy gab es so einen schönen Metall-Popcorn-Becher mit so einem Fensterchen, mit so Blinkelichtern und
ach krass.
Beim Super Mario-Film gab es so einen Fragezeichen-Block als Popcorn-Becher, auch aus Metall. Also gibt es hier durchaus auch. Man muss dann relativ beim Start irgendwie schon dabei sein, um das irgendwie abgreifen zu können, aber gibt es hier auch, zumindest in den UCI-Kinos.
Die Kinos haben aber, glaube ich, den Film sehr unterschätzt. Also unser Saal war auch sehr klein. Es gibt in Leipzig im Sinister einen sehr großen, das ist, glaube ich, die 8 oder so. Hm. Der ist riesig, der geht auch sehr recht steil runter. Und der war nicht für den gebucht, sondern, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein kleinerer, mittlerer, kleinerer, normaler. Hm. Und wir guckten uns auch an und ich sagte dann auch so, hä? Das ist doch voll der Film. Also neben Oppenheimer. Das war voll, also es war voll klar, dass der jetzt nochmal einen Hype kriegt, so zwei Wochen davor. Den hätte ich völlig anders gebucht und der war proppevoll, der Saal. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Also ich glaube echt, gerade die deutschen Kinos haben es ein bisschen verpennt,
den Hype mitzunehmen. Was lief letzte Woche noch? Irgendwas Spannendes an, ich weiß gar nicht, also im UCI, ich war im UCI Gropius-Passagen für Barbie, da lief er ja schon eine Woche und ich glaube, da lief er aber auch auf jeden Fall auch nicht im großen Saal 1, aber also es war auch super voll, ich weiß nicht, ob alle in Barbie wollten oder in Oppenheimer, keine Ahnung, ich weiß nicht gerade, was noch anlief, sind ja jetzt auch gerade Ferien, haben angefangen in Berlin-Brandenburg, dadurch ist es auch nochmal voller. Und am Sonntag, am Samstag war es auch super voll, als ich im UCI Mercedesplatz war, weil die da einen IMAX-Saal haben. Und ich manchmal halt im IMAX sehen wollte. Und auch da war es rappelvoll. War ich denn da? Nachmittagsvorstellung, genau. Und, also, ja, das war auch sehr, sehr überraschend irgendwie. Alex, wie war es denn bei dir?
Wie war das bei mir? Also ich würde eigentlich lieber über den Inhalt reden, aber ja ich kann das auch kurz noch anreißen, wie das bei mir war.
Kurz.
Genau. Wir waren, ein Freund von mir und ich, wir waren bei der, wie heißt die, Berlin Mall, da ist doch auch so ein großes
Kino. Das ist UCI, glaube ich, ja.
Genau, und haben uns Across the Spider-Verse angeschaut, weil wir beide Animationen machen. Und ich fand den ersten schon einfach, ich unterrichte auch in Sounddesign und dann hat das einfach total Sinn und sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und unten lief dann irgendwie Werbung für Barbie und mein Kumpel so, ja, den will er sich unbedingt anschauen. Ich so, what? Ironisch oder wie? So, ich hatte halt nichts gehört davon, dachte so, okay, es ist so Disney-Ding oder also was soll daran spannend sein? Aber ich vertraue ja meinen Leuten und habe dann eben auch zu Hause mal einen Trailer angeschaut und gedacht, muss ja mehr dahinter stecken. Und bei dem Trailer dachte ich schon so, ja, okay, auch so, ne, dieses Jahr kann ganz lustig werden. Und habe den dann erstmal im Hinterkopf so verbucht, war dann ein bisschen busy und war im Ausland in im fernen Ausland in Salzburg und es hat die ganze Zeit geregnet. Ich war mit meinem Partner da und dann haben wir abends gesagt, naja, dann gehen wir ins Kino, schauen uns den an und wir waren in einem winzig kleinen Kino, das Teil von einem Hotel war und das auf der Kinokarte steht drauf, irgendwie das älteste Kino Europas, also geschichtsträchtig.
Ach, deswegen hattest du mir die geschickt, jetzt sehe ich auch erst das Detail, ja, oder erinnere mich dran, ja.
Und da, was waren vielleicht... Lass es 100 Plätze gewesen sein, wahrscheinlich sogar weniger. Popcorn war gut. Die haben so eine Maschine, da wirfst du Geld ein, das Popcorn wird gemacht und dazu läuft der Popcorn-Song.
Das
ist cool. Als zum Reinkommen ganz gut. Tatsächlich hatten sie auch nur vorher, ich glaube, 2 oder 3 Trailer gespielt, Oppenheimer natürlich und noch irgendwie 1, 2 andere und dann ging es auch schon gleich los. Und ja, wir waren auch relativ unbedarft reingegangen und um uns rum war alles pink.
Geil. Oh, bist du neidisch, bin ich
überhaupt. Es war wirklich nice. Also ich feiere ja total gern auf so Flinter-Veranstaltungen, einfach weil die Crowd so fluffig ist. Und so hat sich das ein bisschen angefühlt. Also einfach mit sehr, sehr netten Leuten, die alle wohlwollend waren. Und ich kann nicht unterschreiben, dass es leise war, aber es waren halt die Lacher auch an den richtigen Stellen. Also man hat wirklich gemerkt, die Leute waren total drin.
Ja, das war bei mir auch.
Und das hat super viel Spaß gemacht. So, also in Kinos, ich kenne das, also ich bin nicht so groß und meistens sitzt dann jemand vor mir, die Person ist dann sehr groß. Also ich habe immer so semi-gute Erfahrungen in Kinos, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Da bin ich auch raus und also der Abend war gut. Ja, das war mein Road to Barbie.
Ja, um auf den Film zu kommen, was ein Jahr, also beide Filme stechen ja auch so ein bisschen hervor durch das durch die Besetzung. Bei Barbie ist es noch mehr krasser irgendwie als bei Oppenheimer, weil auch Darsteller dabei sind in den Kennrollen, wo man so ist, so, was? Shang-Chi und hier der Dings aus der jetzt gerade nicht so gut laufenden Secret Invasion Serie, also Kingsley Ben-Adir, der hat bei Secret Invasion Gravik gespielt, ein Skrull in Menschengestalt, also ein Formwandler, und das war auch super absurd irgendwie. Dann Simu Liu kennen wir aus Shang-Chi, Marvel-Filmen, und ja, dann natürlich Ryan Gosling irgendwie. Wer auch super besetzt war für die Rolle der hässlichen Barbie, oder wie hieß sie? Die komische Barbie?
Die
verrückte Barbie. Weird Barbie. Habt ihr den auf Deutsch gesehen?
Ja, ich habe ihn
auf Deutsch gesehen.
What?
Oh, ja.
Okay.
Ja, Synchro war, ich fand sie ganz gut. Kate McKinnon als Weird Barbie.
Das ist mal geschämt einfach mit den Deutsch gesehen. Super, weil mein Gehirn braucht manchmal zu lange und da wollte ich tatsächlich, dass ich nicht denken muss, sozusagen bei dem
Film. Okay. Ja. Ich fand ich super besetzt und ja, natürlich Margot Robbie als Barbie.
Ja, wobei, die Stimme, wir müssen aber kurz sagen, wir spoilern jetzt auch Sachen und Witze,
ja,
und
genau,
so.
Ja, genau, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir spoilern natürlich hier.
Also dies ist ein Film-Podcast, wir reden über den Film und auch die Inhalte, die vielleicht in dem Film sind.
Ja, genau. Weil jetzt ist nämlich die Stelle, wo ich was sage, was später kommt. Auch dieser Witz mit, naja, jetzt an dieser Stelle ist sie die Fehlbesetzung. Das war so.
Ja, das fand ich auch sehr schön.
Gesehen, ja. Gedacht, und in dem Moment kommt diese Stimme und ich dachte, what?
Ja, genau.
Wir guckten uns alle, wir haben nur gelacht, ey. Das war so geil.
Ja.
Also wirklich schön.
Ja, das war auch sehr
also
schön.
Also gut besetzt bis auf diese Stelle.
Wie war das? Also für die Norm Barbie ist die schöne Barbie ist irgendwie die falsche Besetzung.
Nee, es war, glaube ich, weil sie die das war ja die Stelle, als sie ja diese über Umkehrung oder irgendwas hatte, wo sie dann aus der echten Welt wieder zurück war und sie dann ja weinte und sagt, ich bin so hässlich und das und jenes.
Ja,
und dann
sagt
Helen Mirren doch, also das glaubt man ihr jetzt an dieser Stelle nicht, da ist sie völlig fehlbesetzt.
Ja, genau.
Und das war sehr, sehr schön, ja. Aber genau, du warst bei den SchauspielerInnen.
Ja,
sozusagen.
Genau, also diese wilde Zusammenstellung, die man, ich glaube, die ist auch Absicht, ne? Also, dass man da irgendwie.
Das kann sein.
Halt so Figuren
meinst
hat, die
du?
So, die so in.
Gab's Caster?
Die so Leading Male oder Typosteric Male Roles irgendwie drinne sind. Also gerade die Männer, den John Cena auch. Der mir ein bisschen zu kurz kam. Also ich mag den, wenn der dabei ist. Und ich habe mich auch sehr gefreut über Rhea Perlman als die Erfinderin von Barbie. Wo ich dann auch schockiert habe, oh Gott, sie ist ja Frau alt geworden.
Aber das war so süß, aber
ja.
Ich springe schon wieder.
Ja, und also die kennt man, ich glaube, am ehesten aus der Serie Cheers noch. Da hat sie ja mitgespielt und Matilda natürlich auch noch. Das sehe ich gerade noch. Und ja, ja, das zum Cast soweit. Was war denn eure Erwartung irgendwie so grob von der Story her, so beim Filmschauen, so was habt ihr gedacht, so wohin geht's jetzt, worum wird's gehen?
Ich dachte, ich warte jetzt schon wieder.
Ach so.
Also ich kann es ganz kurz machen. Mhm. Ich wusste, dass, wie gesagt, es nicht ein normaler Film ist, sondern dass es definitiv 110% um Feminismus gehen wird. Es war völlig klar bei der nicht bei der Schauspielerin, sondern bei der Regisseurin, wenn man die zwei Filme vorher gesehen hat. Es geht immer um starke Frauenrollen. Es geht immer darum, so ein bisschen auch mit Dingen zu brechen und den Leuten auch zu zeigen, dass sozusagen, also die Leute auch so ein bisschen damit zu konfrontieren, dass Frauen nicht immer dieses Stereotyp, dieses klassische patriarchale Stereotyp darstellen, sondern dass es, dass immer der Rest oder nicht nur der Rest, sondern das Eigentliche darstellt, das Ganze so. Dass es selbstbestimmte Menschen sind, der ganze Kram. Und mir war vollkommen klar, so, ich habe ja nur auch diesen Teaser gesehen, wie gesagt, und dachte so, hundertprozentig ist das, auch wenn das auch schon, wenn du so eine Barbie so groß darstellst, ja auch in der Szene. Das ist ja dann auch nicht nur eine Übertreibung, sondern das war ja tatsächlich für die Kinder damals ein großes Ding. So, das zeigt auch die Bedeutung. Und da ist, wird so viel mit so Sachen gearbeitet und Gags und Gimmicks und so, da dachte ich so, das kann nur, ich wusste nicht, wie gut es wird, aber das kann nur gut werden. Er hat mich trotzdem am Ende anders erwischt, als ich dachte.
Ja, das kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Also, ich glaube, wie du auch, ne, die Regisseurin, das sagt ja schon einiges darüber aus, wie so ein Film auf die Welt schaut. Was mich, glaube ich, überrascht hat, ist, wie feinfühlig und präzise an manchen Stellen einfach so der Finger in die Wunde gelegt wurde. Diese Rede von America Ferrera ist natürlich einfach der Knaller. So, die kann man so ausdrucken und einfach an jede Wand klatschen.
Du meinst die, wo sie im Kreis läuft, bei der bei der komischen Barbie im Haus?
Wo ist sie denn da? Ja, ich glaube, das ist da, wo sie so,
das
wo
ist
sie
das,
so
wo
sagt,
sie dann
ist so
Frauen
müde.
Müssen das sein, aber auch das sein. Und also immer diese Widersprüche aufzeigen.
Ja, genau.
Ja.
Genau, und das halt, also es sind halt nicht nur, es ist halt nicht nur binär, sondern es geht ja so, es listet ja wirklich so diese konvolute Welt auf, die ja, also einmal Frauen und Frauensternchen und aber auch Männer und Männersternchen und alles, was eben nicht binär ist, irgendwie versucht, in irgendwelche Rollen zu packen. Und ja, ich glaube, also die Art, wie das geschrieben ist, fand ich, und auch eben gespielt ist, fand ich total stark.
Ja.
Ja.
Und das auch, das haben wir vorhin, glaube ich, vergessen beim Cast, das habe ich hinterher erst gecheckt. Warum sage ich das so komisch mit wenig Luft? Wie heißt sie denn? Hari Neff ist zum Beispiel eine Transperson. Also da wurden, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht, dass ich da jetzt irgendwen krass falsch einordne, aber ich habe das hinterher irgendwie gelesen, dass als ich mich belesen habe zum Film und wie der auch in den Einzelheiten und Details und damit spielt, diese Dinge auch darzustellen, diese Vielfältigkeit, die du gesagt hast, das wird auch mit den SchauspielerInnen zum Beispiel gemacht, zum Beispiel mit ihr. Dass man da bewusst eine, also sie spielt eine Barbie, ich glaube Dr. Barbie spielt sie, am Strand taucht sie auf. Und das ist mir zum Beispiel, also nicht bewusst gewesen, weil ich solche, ich bin nicht im Bilde, wer wie was ist, außer Elliot Page, aber das ist halt so durch die Medien gegangen, dass man nicht drumherum kam, sag ich mal. Aber so, das ist da halt auch schon drin. So, und da war ich dann so, krass, das sind auch so Sachen, die lernt man erst durch den Film auch dazu, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Also der ist auch eine starke Grundlage, bei vielen Dingen noch mal tiefer zu gehen. Ich hatte so viel Anregungen nach dem Film auch, es war Wahnsinn.
Ja, ich glaube, was mich am meisten umgeworfen hat, war halt, dass es ist halt Mattel. Und es ist eine, ich glaube, Warner Brothers. Genau, ne? Also es ist halt wirklich so jetzt nicht transgressive Companies. Und ne, und da ist meine Erwartungshaltung, was solche Inhalte angeht, einfach sehr, sehr niedrig. Und dass die dann trotzdem sich so weit aus dem Fenster gelehnt haben, ich würde nicht mal sagen, dass die das gemacht haben, sondern dass man sie irgendwie dazu gekriegt hat, vielleicht, indem man gute Namen hatte. Ne? Also,
ich weiß tatsächlich wie aus dem Interview, das kann ich dir nochmal erzählen.
Das fand ich halt schön. Also, ne, weil es ist ja schön, wenn wir uns unsere Safe Spaces und so aufbauen. Aber wenn die immer ab vom Mainstream sind, dann bleiben sie halt auch diese kleinen Safe Spaces und das wird keine Safe World. Das ist so ein Schritt dahin, ne? Das ist einfach, dass der Mainstream langsam so, ja, CSD ist irgendwie eine Kommerzveranstaltung und Regenbogenflaggen und bla und so, aber
ich sehe das auch so, aber ich muss immer mit Leuten, wenn ich das andiskutiere, muss ich immer mit Leuten gefühlt kämpfen, weil die dann sagen, ja, das ist doch wichtig und da werden wir gesehen, dann sage ich, ja, aber es gibt noch 364 andere Tage im Jahr und es ist halt nur, weil wir da irgendwie mal sichtbar sind und weil da auch gewisse Dinge wie Kinks und so auftauchen und das Shaming sozusagen aufgebrochen wird, weil Leute damit Geld verdienen können, unter anderem, hilft es halt nicht, dass tatsächliche, also es gibt einen Unterschied für mich zwischen tatsächlicher Akzeptanz und nur sozusagen Toleranz. Weil das eine ist dann ein Dulden und das andere ist ein tatsächliches Annehmen und mit in den Lebensalltag aufnehmen. Und ich glaube, bei einer Akzeptanz ist man noch lange nicht. Nee. Und bei einer Toleranz dann immer nur sozusagen als Tauschhandel, dass man sagt, ja, ihr seid cool, aber eben, da bringen wir bunte Schuhe raus.
Wenn ihr mein Produkt vermarktet.
Ja, so. Und da sage ich ganz oft so, das ist mir noch lange zu wenig so. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen krass.
Die ganze Bäckerei bitte. Also, drunter tut's nix.
Wo waren wir denn stehen? Ach so, ja, weil das ging mir auch so mit den Firmen und so. Aber das hatte ich beim Film auch noch nicht so auf dem Schirm. Das ist alles erst in so Interviews gekommen. Und warum die das oder wie die das geschafft haben, da gibt es ein Interview, das schicke ich dann rum, so, oder in dieses Workflow-Ding poste ich das so rein. Das habe ich nämlich hinterher auch erst kapiert. Greta Gerwig war die Regisseurin, aber Produzentin ist Margot Robbie. Und das war so ein Mindfuck-Moment, wo ich dachte, was? Die hat sich selber bewusst auch so da reingestellt in den Film. Da könnte man sagen, sie hat ein großes Ego. Aber sie hat auch kapiert, dass sie da dann etwas verkauft und etwas darstellen kann, um das zu nutzen. Also sie nutzt sozusagen, würde ich jetzt schon sagen, die Schönheit, die sie hat, um den Leuten auch zu sagen, ey, ich sehe so stereotypisch aus, aber, und macht dann diese ganzen Klammern auf, sozusagen, mit diesem Film. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Interview, ging das schon, die Intention, diesen Film zu machen, ging von Margot Robbie aus. Die hat dann angefangen, auch Greta Gerwig als Regisseurin anzusprechen und ist dann immer mit ihr auch in diese ganzen Firmenmeetings rein, bei Warner, bei Mattel und so. Und es gibt in dem Interview eine ganz tolle Szene, da sagt Margot Robbie dann, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, dass wir das machen können, weil die werden ja immer in den Interviews gefragt mit, wie konntet ihr das? Die hätten euch doch achtkantig rausgeworfen mit den ganzen Bedeutungen. Und dann hat sie dann in dem Interview gesagt, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Und dann sagt Greta Gerwig, doch, ich habe es doch gesehen, wie du das gemacht hast. Und dann denkst du so, what? Und das war ganz gut. Die sind so süß auch zusammen in diesem Interview. Und erklärt Greta Gerwig halt, dass immer wieder, und das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen diese Feinfühligkeit, immer wenn diese Meetings waren und es war irgendwie eine bestimmte Szene, die schwierig war, eine bestimmte Aussage, dann hat Margot Robbie am Ende dieser Besprechung gesagt, gibt es irgendetwas, was das mit euch macht, was irgendwie unangenehm ist oder so, dann sagt es uns jetzt. Und hat immer diesen Raum geschaffen für diese Kritik und für die vor allen Dingen konstruktive Kritik, um zu gucken und sich das anzuhören und das zuzulassen. Das heißt nicht, dass man dann immer den Film so macht, das haben sie dann auch gesagt, du kannst den Film nicht so machen, dass der allen passt, weil dann musst du so viel rausstreichen, das geht nicht. Sondern die haben dann versucht, das aufzunehmen in sich und aber nicht immer gleich im Film zu kürzen, wiederzuspiegeln oder so. Und haben den Leuten nur dieses Gefühl von, wir nehmen das ernst gegeben. Und das scheint viel gelöst zu haben, dass man dann irgendwie das trotzdem so zugelassen hat in den Aussagen, in dieser Vielfältigkeit. Aber ich hätte trotzdem am liebsten Mäuschen gespielt, weil ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man dabei ist. So. Aber das scheint echt nur so eine Taktik von Baby-Steps zu sein und dieses, es ist okay, wenn der erstmal unangenehm ist, der Film, weil er Leute mit etwas konfrontiert, was sie im Alltag nicht sehen wollen. Weil genau das will der Film ja.
Es erinnert mich so ein bisschen an hier den ersten Deadpool-Film.
Ich auch noch nicht gesehen. Shame.
Der ist auch, aber auch schon eine Weile her, ne?
Ja,
ja, ich
und
weiß.
Und der hatte ja irgendwie, der wurde ja von Ryan Dingsbums, anderer Ryan, ne?
Ja, Moment. Ach Gott. Ja. Mhm.
Wissen schon.
Ich vergesse den Namen auch immer, weil der ein bisschen ja, untergetaucht ist.
Ryan Reynolds.
Yes, genau. Ne, der wollte den auch unbedingt machen und hat sich da irgendwie persönlich dahinter gestellt und hat erstmal ganz viel erzählt bekommen von wegen so ein Rated R-Film in der Größe und mit Comic und so, das kann gar nicht funktionieren. Und dann hat es doch sehr gut funktioniert und dann gab es ja noch einen zweiten und so weiter.
Dritter also, soll auch kommen, sehe ich.
Ja, dritter kommt ja, auch mit Hugh Jackman nochmal als Wolverine, obwohl er ja eigentlich mit der Rolle schon abgeschlossen hatte, ne? Und ja, der soll ja jetzt leider doch auch verspätet kommen. Ich glaube, der ist in der Produktion noch nicht ganz fertig. Oder sie drehen noch, ich weiß nicht. Ja.
Genau, aber der Punkt ist, dass ja inzwischen auch die Studios wissen, dass sich so ein bisschen Risiko manchmal auszahlt und dass man eben vielleicht auch anderen Leuten diese Entscheidungen ein bisschen an die Hand gibt. Also, dass man als Studio nicht unbedingt den Riecher hat von was kann so ein Publikum eigentlich aushalten, was möchten die auch aushalten oder möchten die mal gefordert werden.
Oder ne? Gefördert, also, stimmt.
Oder schon. Gefördert werden, ja.
Ne, so, dass man so ein Sachen erklärt bekommt, würde ich schon sagen, ich glaube, ich bin noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, was solche Themen angeht, aber man sieht den nochmal anders, wenn man bewusst ist für solche Themen und kann ihn trotzdem sehr gut sehen und Leute, für die das erste Mal war, so. Da ist der auch
ich habe
mal
eine
geeignet,
Frage. Ihr ja, habt klar. den ja jetzt auf Deutsch gesehen. Da ist, es gibt eine Szene, wo die Tochter von, wie heißt sie denn im Film? Oh, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Also,
du
wo
meinst
sie jedenfalls,
der realen Barbie sozusagen, von der Mutter.
Wo sie, ja, mach mal. Wo sie so sagt, so, White Savior, help us oder thank you, White Savior oder so. Wie ist das denn im Deutschen
gelöst?
Ja,
das übersetzen sie auf Deutsch sehr genau mit, ich glaube, weißer Retter oder so. Das okay, sagen sie schon, weil ich guckte auch Julius neben mir an, weil wir uns über diese Thematiken mit Pocahontas schon mal unterhalten hatten. Und was, glaube ich, das bekannteste Beispiel ist. Und dann habe ich ihn auch angeguckt und habe sofort das englische Pendant gesagt oder so. Also das haben sie schon so übernommen. Ich glaube aber, wenn man nicht bewusst ist, assoziiert man das damit auch nicht.
Ja, ich muss nur gerade denken an bei Black Panther.
Die Mutter heißt Gloria übrigens.
Wie Black Panther, die einzige oder einer der wenigen weißen Darsteller mal angesprochen wird mit Hallo Kolonisator.
Oh Gott.
Okay. Also ich war so auf dem Daumen drauf. So. Ja, an die Stelle kann ich mich aber hier beim Barbie-Film nicht mehr erinnern. Ja.
Also das weiß ich noch und es gibt noch sowas anderes, aber da habe ich halt nicht nachgeguckt, was da gesagt wird. Am Ende des Films gibt es auch die Stelle, wo der Vater Spanisch oder Portugiesisch irgendwas redet. Und dann sagt er irgendwas und versucht so super nett zu sein.
Ach, ja.
Und dann sagt sie doch so, das kannst du nicht sagen, das ist kulturelle Aneignung.
Ja,
und dann dachte
genau.
ich auch so, was hat denn der jetzt gesagt?
Ja,
ich war so völlig ruck.
Ich glaube, er sagt, si tu puedes. Also, yes, you can.
Naja, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er gerade dabei irgendwie.
Oder you can do it oder sowas. Ne?
Ja, ist er auf jeden Fall gerade dabei, Spanisch zu lernen.
Aber auf dieser Duolingo-Szene, ich bin so krachen gegangen.
Ich auch. Ja. Ich dachte, du dieses hast nur Ding, dieses Ding. Geräusch gehört. Ja. Und du wusstest genau, es ist fucking Duolingo. Es war
die
so
Eule,
on point. Du hast nicht gesehen, du hörst nur, dass er so redet. Und dann dieses Ding, ja. Und ich musste auch so lachen, weil ich war dieses Jahr in Italien und habe das halt auch gemacht. Und es hat mich so getriggert.
Ich lerne seit über 2 Jahren Französisch. Die Eule und ich, wir sind schon echt dicke.
Ach, krass. auf dem Potsdam gab es viel der Satz, habt ihr heute schon die Eule gefüttert? Ist dann auch so, ja, ich weiß gerade nur, was du meinst, weil, ja, genau. Das fand ich sehr
spannend. Ich fange bestimmt noch mit Klingonisch da an, aus Gründen.
Ich fand noch zum Cast Will Ferrell irgendwie auch ganz lustig.
Ja.
In dieser
aber
Rolle
das war Typecasting, oder?
Ja, ja, vom Martell CEO, der auch immer so cringy war, aber auch irgendwie so lustig und halt auch so das Klischee-Ding von, natürlich ist der CEO von Mattel ein Mann und so ein Stereotyp, der irgendwie auch gar nichts kann, aber immer nur so tut, als ob und ja.
Es gibt wohl eine Parallele zu einem Film, wo er ein Elf gespielt hat oder so. Mhm. Wo er ein Spielzeug auch war. Das war so ein Weihnachtsfilm. Ich glaube, Buddy der Weihnachtself oder so heißt er auf Deutsch. Da gibt es auch so ein Analysevideo zu, dass man vielleicht so auf eine Parallele gebaut hat zwischen beiden Filmen. Dass er in dem einen Film halt so unten ist sozusagen und in dem anderen Film dann oben. Es gibt so szenische Parallelen, aber also ich weiß nicht, ob man die da mitgedacht hat, als man den gecastet hat.
Ja, oder wenn dann vielleicht auch nur als Easter Egg so, ne? Also jetzt nicht.
Ja, bestimmt. Das kann auch gut sein. Ja,
ja. Was ich auch schön fand, so zu Anfang des Films sehen wir sehr viel aus der Barbie-Welt und ich war so, okay, ja, die Barbie-Häuser, die haben ja irgendwie keinen, also sie sagen es ja auch, ne? Nein, es gibt hier keine Treppe, du schwebst einfach so runter und ich war so,
das war so geil.
Und bis es so kam, war ich so, okay, wie setzen sie das und wie machen sie es? Und okay, gute Lösung, ne?
Ja, so
und,
haben wir gespielt.
ja, genau.
So haben wir das gemacht. Einfach so runtergenommen. Das ist vielleicht auch, dass die keine Wände haben, das hat mich fertig gemacht teilweise.
Ja, genau.
Und wie ja, auch, und sie
wie
aber
immer
auch so,
wieder angesprochen wird. So.
Aber auch so konsequent immer, also sie geht ja auch immer durch die Zimmer, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in die echte Welt geht und wieder zurückkommt, dann übertritt sie auch diese Grenzen und ignoriert dann quasi die Spielelemente teilweise.
Ja.
Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Ich muss den doch noch mal gucken, scheiße.
Ja, ich glaube, also das Einzige, also es gab wenig an dem Film, was ich so auszusetzen hätte. Ich glaube, das Einzige, was dann irgendwie für mich ein bisschen länger war, war diese Szene, war das gegen Ende, dieser lange Dialog oder eher Monolog, der so im weißen Raum passiert ist.
Leute, also ich bin gestorben an dieser Stelle. Aber dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon vorwegnehme, weil das, glaube ich, eine krasse Meta-Interpretation ist tatsächlich.
Na, mach mal, vielleicht habe ich es einfach nur nicht gerafft.
Es hat mich literally fertig gemacht. Also ich muss erst mal sagen, also ich habe ja vorher schon dieses Lied von Billie Eilish sehr gemocht. Und jetzt geht das, wenn ich jetzt anfange, es geht schon gut los. Und hat das sowas Krasses in mir ausgelöst. Also auch als die dann sagte, oh. Also wenn ich irgendwie weinerlich klinge, geht es leider nicht anders. Es hat was Krasses in mir ausgelöst, weil es gibt eine Szene, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber die sagt doch dann auch, die Mütter müssen manchmal, die bleiben stehen, damit die Kinder sehen können, wenn sie zurückblicken, wie weit sie gekommen sind. Das hat mich so krass berührt und dann noch dieses Lied und so, und weil das auf so einer Metaebene halt auch nochmal krass Sinn macht, weil Greta Gerwig war zu dem Zeitpunkt schwanger, als sie diesen Film gemacht hat. Das ist nochmal so ein Meta-Ding, wo ich einfach dachte, man merkt, dass dieser Film auch so ein Mutter-Tochter-Ding ist.
Ja, also das,
das
bin
fand
ich nicht
so,
bei dir.
Achso, okay.
Ich verstehe es, aber gerade den Satz fand ich so,
dass die Mütter nicht mitfiebern sozusagen?
Da war mir der Pathos zu krass.
Ja, okay, der kriegt mich halt leider öfter.
Ja, ich meine, also der Film hat ja auch eine Menge davon und der ist ja auch gut gesetzt, ne? Also ich kann das schon auch und ne, das verstehe ich, aber da war es mir dann doch zu krass und dann denke ich mir auch immer, nee, warum sollen die Mütter denn stehen bleiben? Die können auch weiterlaufen. Also da hat sich für
mich
diese Metapher
auch
nicht funktioniert.
Ja, das habe ich dann auch kurz hinterher gedacht, aber das hängt, glaube ich, auch mit so viel Privatem so zusammen, was so in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, dass ich schon dachte, so, dass es schon nochmal sowas ist, dass man so manchmal, wenn man mit diesen eigenen Kämpfen so konfrontiert ist oder so, dass man manchmal nicht sieht sozusagen, wie sich über Generationen hinweg Dinge verändert haben und selbst wenn man, also auch wenn man da nicht pausieren sollte oder so, aber es hilft manchmal, sich das bewusst zu machen. Aber das ist ja gar nicht die Meta-Analyse. Das kommt ja jetzt nur. Ich saß am Ende nämlich völlig verheult da. Und alle haben so geredet und wie du, Max Snyder, wie die so gesagt haben, so ja, die Barbie hatte ich und die auch. Und dann kam ja der Abspann und dann, das habe ich ja in meine Rezension geschrieben und dann kam ja immer noch oder schon wieder Billie Eilish, What Was I Made For? Und das lief dann so und ich habe dann so gedacht, klar, der Film fragt sich jetzt im Endeffekt ja so ein bisschen selber, ne? So, für was bin ich denn? Ich kann viel sein. Ich kann die Mutter-Tochter-Geschichte erzählen, wie sie diese Barbie-Land-Reise machen. Ich kann die die Sozialisation vom Kindheit ins Erwachsenenalter anhand der Barbie sozusagen metamäßig erkennen, diese Geschlechtsgeschichten, auch dieses nicht-binär, also dieses komplette Spektrum abzubilden, Konflikte aufzuzeigen im Patriarchat, das kann man alles machen, man kann den auch nur als Familienfilm gucken. Aber bei mir ist dann völlig weird zwischendrin, als vor dieser Rede oder als dieser Schlachtplan entworfen wird, wird ja erklärt, die Realitätsfrau Gloria muss dann sozusagen den Barbies, die geframed worden in diesem Kingdom, die dann, was ja dann das Patriarchat ist, so, die muss denen sozusagen zeigen, wo die Fallstellen liegen, wo die Probleme liegen, konfrontiert die damit und dann wachen die auf, wenn ich das so, ich hoffe, ich erkläre das noch einigermaßen richtig so. Und als ich das gesehen habe, checkte ich plötzlich, dass wir gerade genau dasselbe machen. Die Gloria sagt das uns und wir sind die Barbies. Und wir müssen aufwachen in diesem Patriarchat sozusagen und dann anfangen, das aufzubrechen, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, das nicht zu verschweigen, sondern eben aufs Tableau zu bringen und dann auch am Ende ist ja dann so ein bisschen das Ergebnis eben auch, nach Lösungen zu suchen, die zu echter Gleichberechtigung führen, dass alle gleichmäßig beteiligt, also gleichmäßig im Sinne von alle Menschen gleich behandelt werden, egal wie sie vom Geschlecht, vom Gender, was weiß ich, wie sie leben, so, sondern weil es Menschen sind. Darauf spielt er ja am Ende groß aus, sehr pathetisch dann teilweise, aber trotzdem. Und mir ist dann klar geworden, dass es am Ende so ein vierte Wand-Ding gefühlt ist, glaube ich, wenn Gloria in groß gezeigt wird und sagt dieses Problem und dann wird auf die Barbie geschwenkt und sie wacht auf, sozusagen. Es ist halt sehr bildlich gesprochen, aber es ist, glaube ich, das, was wir im Film sehen, ist am Ende das, was auf, wenn du dich rauszoomst, auf der größeren Ebene passieren soll, dass der Film eigentlich dazu da ist, diese Missstände auch aufzuzeigen, aber auf eine sehr spielerische Art und Weise. Und als ich dann halt am Ende da saß und war da so völlig verheult in so einem Barbie-T-Shirt, ne? Und guckte mich um und alle redeten und im Hintergrund so, ich hatte so eine innere Ruhe, aber auch so Melancholie. Und dann kommt natürlich, kickt Billie Eilish richtig gut. Und dann guckte ich mich um und dachte so, hat das jetzt eigentlich jemand gecheckt? Hat das jemand gecheckt, dass das eigentlich, dass es nicht nur darum geht, auch mit diesen ganzen Sachen zu lachen und so, aber dass es eigentlich um viel mehr geht, dass es auch darum geht, dass eine Frau Steuerhinterziehung hatte, die doch, glaube ich, ne, die Erfinderin von Barbie oder so, die wurde am Ende weggesperrt, die Leute haben die Idee genommen und ich habe auch, also ich auch wenn ich sozusagen da, ich habe auch so einen Makel, nehme ich dann an der Stelle, als Gloria am Ende die gewöhnliche Barbie vorschlägt, die dann die Alltagsfrau ist, die alles sein kann sozusagen. Die Idee ist gut. Wird sie dafür honoriert? Nein. Der Mann nimmt die Idee und geht und sagt, okay, die machen wir jetzt, die verkaufen wir. Die kriegt nichts dafür, die bleibt weiterhin Sekretärin. Und das hat mich auch richtig gewurmt, aber ich glaube, hätten die das gemacht, so ein heile Welt-Ding am Ende, dann wäre man nicht aus dem Film raus mit einem Gefühl, dass es vielleicht um mehr geht, ne? Dann ist zu viel heile Welt und dann denkst du, oh, der Film hat gut geendet, alles fein und dann ist das abgeschlossen. Aber, also ja, es gibt so Sätze, die sind ein bisschen zu kurz gedacht. Ich glaube aber, wenn der da noch in die Tiefe gegangen wäre, dann wäre der noch länger gegangen. Also ich glaube, die mussten da irgendwo einen Cut machen, tatsächlich.
Ja, aber und vielleicht, ich meine,
versteht
also,
ihr irgendwo, welche Situation bisschen, ich aufmachen wollte.
Ja. Es ist auch ein bisschen dem Format geschuldet, ne? Also wie du sagst, ne, einmal hast du halt eine bestimmte Länge, du hast aber auch einfach filmische Gesten, die schon so ein bisschen Tropes sind, woran wir uns gewöhnt haben, wie Sachen abzulaufen haben, ne? Was ist ein Plot, was ist eine Klimax und so, und das ist ja jetzt nun kein Erklärfilm oder irgendwie so ein 2-Stunden-TED-Talk oder so, ne? Also es will ja was ganz anderes und wir haben jetzt auch keine Simone de Beauvoir-Lesung erwartet. Das ist, also da, so weit kann er nicht gehen. aber ich glaube, dass in dem Format, gerade weil Film sich ja so große Gesten leisten kann, ohne dass man sie belächelt, sondern weil man da eben auch reingeht mit, ach, der Sound und das Bild und die SchauspielerInnen und so weiter.
Die Farben.
Die Farben, Alter, das Pink.
Das war so geil, diese Pastelldinger. Ich glaube nicht, was ich die ganze Zeit kaufen will, mit meinen Haaren machen will.
Also das, wie gesagt, ich war ja ein paar Wochen zuvor bei Spider-Man und mein Kumpel und ich, wir haben nach diesem Film gesagt, wir mussten erstmal beide eine halbe Stunde einfach so eine graue Wand angucken, um klarzukommen. Das ging mir nach Barbie nicht ganz so schlimm so, aber auch ähnlich. Also das ist schon sehr...
Ja, der war sehr color-coded oder so, würde ich schon sagen.
Aber also tatsächlich, das Bühnenbild fand ich fantastisch. Da, also ich habe selten das Gefühl, dass so viel Wert auf... auch echte Bühne gelegt. Also es war ja Stage fast alles, ne? Also zumindest in der Barbie-Welt. Da war ja, also klar war da auch CGI und bla, aber so, es war ja wirklich viel wie so ein Theater.
Ja, das ist eine riesige Fläche. Es gibt dieses Video zum Bau des Barbie-Hauses und wo die so durchführt, die Türen aufmacht und die Details zeigt.
Ja, dann Trivia zu, Margot Robbie wollte von Greta Gerwig so eine Rutsche haben, die da von ihrem Haus in den Pool führt.
Mit den Skateboards unterm Hintern.
Ja, und ich fand es auch schön, dass diese wir gehen in die Realwelt und diese Übergangsszenen von irgendwie Meer und Weltraum und so, dass die so komisch aussehen, so ulkig aussehen. Das fand ich schön, dass man sich da nicht irgendwie groß einen abgebrochen hat, damit die super toll aussehen.
So Doctor Who mit irgendwie so.
Ja, genau. Das fand ich auch sehr schön. Also es gab auch keine Szene, wo ich irgendwie dachte, so, das sieht irgendwie komisch aus, sondern alles so, wie es aussah, alles so, wie es aussah, hat auch super gut gepasst und eine so eine Sache so am Ende ist mir so aufgefallen, war so, ich dachte so, ich hätte mir jetzt irgendwie noch so einen Seitenhieb gewünscht auf, warum fahren wir eigentlich alle Chevrolet-Autos irgendwie? das war so, ja, okay, ja, ist offensichtlich ein großer Sponsor des Films gewesen oder so, aber gut, ne? Da hätte ich mir irgendwie noch so einen
kleinen Gag gewünscht. Das meinte mein Partner
drauf gewünscht.
Dass da irgendwie so viel so Schleichwerbung und so für die Autos passiert wäre. Und ich bin halt so, das ist ein rotes Auto, das ist ein grünes Auto. Ja, ich habe halt keine Ahnung davon. Ne? Das ist dann halt so, ja, okay, die sind dann halt. Genau, die sind dann halt pinke Autos, also no fucking idea, so, ne? Also das funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn du halt weißt, wie Autos funktionieren.
Aber das haben sie dann ja auch tatsächlich sehr galant gelöst, dass das zwar erkennbar war.
Also das Barbie-Auto.
Es war nicht so, 3 Sekunden muss ich das Logo zeigen. So, das habe ich nicht wahrgenommen. Vielleicht nur, wo diese Karambolage war auf der Straße.
Also die Barbie-Autos, die sind nach so einem klassischen Chevrolet nachempfunden.
Aber das ist, glaube ich, auch das Original-Barbie-Auto, oder?
Rot.
Ja.
Also, es gab es auch später in verschiedenen Farben, aber das war definitiv das Erste. Auch manche Oberteile waren echt so, wie ich sie noch kannte, als ich diese Puppe hatte.
Welche hattest du wiedererkannt als Erste?
Ich hatte, glaube ich, eine normale, aber es gibt, erinnert ihr euch an dieses Glitzeroberteil, was oben, es ist kein Neckholder, aber das ist so oben so zugeschnürt und das ist so ein pink glitzerig. Wenn sie wieder zu Ken zurückkommt. Und da habe ich auch gesagt, das kenne ich, das Oberteil. Ich glaube, das hat meine Mom damals. Und also ich habe vorher noch gemutmaßt, dass sie bei der komischen, verrückten, wie auch immer, Barbie, dass sie dann da noch das machen, was, glaube ich, vielleicht ein sehr deutsches Phänomen ist, die Haare mit Tinte färben. Mit Füllertinte. Dass sie das auch noch machen. So. Aber so das Abbrennen und so, das war wirklich, da habe ich echt drauf gewartet. Ich wusste es nicht. Ich habe mir deswegen auch die Liste angeguckt, wer mitspielt und welche Rolle. Und also das war so geil, wo die das auch gezeigt haben, so mit, da schreit das Kind, da ruppt die Haare aus, da kommt ein Feuerzeug fast ans Gesicht. Ich dachte wirklich so, fuck ja, natürlich haben wir das in den 90ern gemacht. Man will halt wissen, wie Plastik funktioniert. Die wird dann echt als Gegenstand wahrgenommen, der eine Konsistenzveränderung auch erfahren
kann.
Ja,
oder auch das mit dem Spagat, ne? Also weil das Ding, also dieser Gegenstand an sich, der hat ja nur so und so viele Konfigurationsmöglichkeiten, ne?
Der Gegenstand, also die Barbie kann, glaube ich, immer nur Vorwärtsspagat. Es war, also die kann die nur so ein Bein nach vorn, ein Bein nach hinten. Und die Petra, das war, glaube ich, die günstige Barbie, die konnte die beiseite. Also es gab irgendeine Barbie, die hatte Drehgelenke drin und nicht diese Form von Beinen. Und das war ein krasser Unterschied, wo man gewusst hat, das ist die echte Barbie und das andere ist nur ein Abklatsch. Weil das war echt so ein Markenzeichen. Das ist verrückt einfach. Ne? So, vielleicht wollten deshalb so viele Mädels auch diesen Spagat lernen früher. Also ich wollte den auch mal können, aber.
Ich weiß nicht, ob das.
Ich weiß, es ist gerade nur so eine komische Idee, dass ich denke so, woher kommt das dann, dass das so ein Ding war, so Cheerleading und so, war ja in Deutschland nicht groß, oder doch? Who knows? Mhm. Das habe ich nicht mitgemacht, mit Barbies habe ich ja gespielt, offensichtlich. Aber das war schon krass, dass sie auf diese ganzen Details auch geachtet haben, in dem Haus drin, dass du den Kühlschrank aufmachst und die eine Seite ist bemalt und in der anderen stehen Sachen drin. So, also, ja, und ich habe das gewusst und guckte und wartete nur, weil links neben mir die Person kannte das. Und nicht, also die wusste nicht, dass das kommt, aber ich habe dann drauf gewartet, ob sie lachen muss, weil ich wusste, dass es in echt so war. Ich habe so gefeiert, dass der dann sagte, krass, dass es so aussah. Und also, das war richtig nochmal, also du kannst es halt auch aus unterschiedlichen Perspektiven lustig finden. Die einen finden es lustig, weil es einfach wack ist, wenn du so einen Milchkarton hast, aus dem nichts rauskommt. Mhm. Und wir haben ja teilweise, also Kinder, die das hatten, haben tatsächlich auch so gespielt. Das ist auch Nostalgie gleichzeitig.
Ja, das ist aber ja nicht nur Barbie. Also, ne, wenn du jetzt einen Kinderkaufladen hattest oder Duplo, Playmobil, Lego, das ist ja immer, also Pretend ist ja, ne, so tun, als ob was echt ist, oder Sandkekse essen oder so, ne, das gehört ja einfach zur Fantasie dazu, das ist ja jetzt kein Barbie-Ding.
Nein, das nicht, aber sozusagen das in dem Film hervorzurufen und das gleichzeitig, also beide Publikumssparten sozusagen abzudecken, weil ich glaube, dass unter dem stereotypischen Teil des Publikums, weil ich das auf Konzerten auch schon erlebt habe, durchaus gewesen sein wird, dass da der Partner mitgegangen ist und sie das dann irgendwie, also du musst sozusagen einen sehr, in Anführungszeichen, männlichen Part unterhalten, der wegen der Freundin mitgeht, weil die Freundin hingeht und sie aber auch und das irgendwie zu balancen und beide dann am Ende mit diesen Themen zu konfrontieren.
Das also meinst du, die Zielgruppe waren Pärchen?
Ja, ich glaube auch.
Also Heteropärchen.
Musstest du mitdenken, ja. Nicht nur,
also
ich
mitdenken,
glaube,
ja, aber ich weiß nicht, ob das die Zielgruppe.
Ich glaube nicht Haupt, aber du musst sozusagen gucken, dass die Marktsparte möglichst groß ist.
Ja, das stimmt.
Dass sie den gucken wollen und ich glaube, wenn du die dann verlierst, dann sagen nämlich die Typen mit Ü dann immer, oh, das ist ein Homofilm. Und ich
die
glaube,
Typen
dass,
mit Ü, was?
Ihr wisst ja, was ich meine.
Der so. Typ wird mit Ü geschrieben, ja, klar.
So, und das, ich glaube schon, dass es die auch gegeben haben wird und für die war das auch gut gebalanced. So.
Ja, wobei, also wenn du jetzt, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt.
Das ist schon krass queer getragen.
Definitiv. Aber was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist, wenn du schon so mit so einer großen Zielgruppe balancieren möchtest und du dich ja nicht nur an eine Retro-Marke ranwagst, weil Barbie ist ja jetzt auch noch auf dem Markt und holt ja jetzt auch noch Kiddies ab. Also ich habe zum Beispiel die Leute, die ich kenne in meiner Umgebung, die Mädchen vor allem in dem passenden Alter, so im Barbie-Spielalter, weiß ich nicht, von weiß ich nicht,
bis sieben
auf 10.
Jeden Fall, ne? Ja, bestimmt auch, ja.
Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Kinder, aber die sind mit denen nicht reingegangen. Also, ein paar sind reingegangen und meinten dann so, ja, war dann ein bisschen langweilig gegen Ende für die.
Ein paar junge Mädels, doch
also,
auch.
Ja, bei mir saßen auch links neben mir saß auch irgendwie Mutti mit Tochter, ich weiß nicht, wie alt die war, ich wurde auch so 6, 7 war und also da zur Filmlänge, die wurde gegen Ende so ein bisschen hibbelig, da konnte ich verstehen, fand aber die Filmlänge sehr angenehm, also es war so, dass ich so gesagt habe, so, ja.
Sie oder du?
Ich. Ja. Die mit so 1 Stunde 54, ne, gerade geht es ja irgendwie gegen so, oh Gott.
1 Stunde 54?
Ja.
Ich dachte 114 Minuten. Steht hier bei Letterboxd.
Ja, ich weiß nicht, ob die
Credits also ein bisschen
also
länger als 90 Minuten.
Ja, ja, IMDb sagt also Stunde 54. Es geht ja gerade so die Tendenz so zu längeren Filmen und bei manchen sagt man so, ja, ist schon okay, ne, so Oppenheimer 3 Stunden. kann ich sagen.
Ja, ist wie Suspiria.
Der fühlte sich nicht so lange an. Der Batman-Film letztes Jahr, der ging auch irgendwie knapp 3 Stunden oder auch exakt 3 Stunden und der fühlte mich an für mich an wie 6 Stunden, weil irgendwie 2 Filme ineinander gequetscht wurden.
Weil der aber auch so dark war irgendwie.
Also ja, aber auch so, also auch so ein bisschen anstrengend irgendwie. Und der fühlte sich für mich viel länger an. Und dann gibt es halt so Filme in den vor ein paar Jahren, so Avengers Infinity War und Endgame, wo ich sagen musste, so, ja, die sind halt so lang, weil es so viel erzählen gibt. So, ne? Und,
aber Avengers kriegst du mich
nicht. Auch da der Cut irgendwie, der erste Cut noch länger war und so, und ja, da fand ich das schön, dass man hier so ein, ja, fast schon so eine traditionelle Filmlänge irgendwie gewählt hat mit knapp 2 Stunden.
Na, vielleicht hat sie da so ein bisschen, oder haben die beiden, also ich glaube, also die Produzentin und die Regisseurin haben sehr eng zusammengearbeitet, die wussten genau, welche Visionen und so, und das hört man in diesen ganzen Sachen, die ich zumindest gesehen habe, auch immer so raus, die treten auch in Interviews oft so gemeinsam für diese Message ein, die dieser Film verteilen wollte, weil die werden auch immer konfrontiert mit ja, aber ist das jetzt hier Frauen an die Macht, bla 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 bla, und dann gibt es in einem Interview, sagt sie dann auch so, nee, es geht eben genau darum, dass Männer und Frauen und eben auch nicht-binäre Personen, und ne, dass eben das ganze Spektrum so also als Menschen behandelt wird, dass es um wirkliche, echte Gleichberechtigung geht. Das, was ja immer, weil die werden immer auf das Zitat angesprochen mit, ja, erstmal muss der gesamte Court, das ganze Gericht muss mit Frauen, und dann vielleicht können die Männer dann auch die Hälfte. Also man dreht das Bild auch genau schön.
Ja, das
und
Schluss
das war so on point. Und dann werden die halt gefragt mit, ja, ist das denn jetzt die Lösung, überall Frauen hinzusetzen? Und dann sagt sie ja, wenn man, der Film sagt ja, das ist eben nicht so gemeint, sondern das Ziel ist eben das andere. Deswegen feiere ich den Film eben auch so.
Ja, aber die Szene zum Schluss so, als wenn du so, ja und dürfen wir auch mitspielen, so als Männer so, wir gucken, ob wir vielleicht was Kleineres, so, das fand ich eine sehr schöne Spiegelung der Realtatsachen.
Das ist das Male-Fragility-Problem,
ne?
Also, dass die dann so denken, ah ja, aber uns wird was weggenommen, dass man das so anteasert. Ich glaube, Toxic Masculinity ist ja dann der große Ken-Part, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben.
Oh ja. Ich bin gerade auf der IMDb-Seite und es ist so witzig, dass hier überall so neben jeder Rolle ist irgendwie, also diese Person ist Barbie, diese Person ist Barbie, diese Person
ja,
ist Barbie.
Ja, ich habe auch so gelacht die ganze Zeit. Hi Barbie. Ganz kurz, es gibt noch ein schönes Trivia, dass Simu Liu beim Proben irgendwie gezeigt hat, so, ja, ich kann wirklich einen Backflip machen, und Ryan Gosling wohl etwas sehr beeindruckt davon war und aufgrund dessen diese Rivalität zwischen den Kens im Film dann angelegt wurde.
das ist aber auch krass, also das ist schon ein krasses Trope, patriarchales Trope.
Ja.
Elon Musk gegen Zuckerberg.
Und das Gleiche. Und auch das fand ich schön in diesem Film, dass so die Kens alle so gegeneinander, so, ne? So,
Oh, diese Tanzszene. Oh, ich habe sie so geliebt.
Oh ja, ja, auch wie dann
diese
das,
Tanzszene, die hat mich so verfolgt.
Mich
und dann
auch,
geht sie so in West Side Story
und
über und
ja, und
zwischendurch
kann man
ist dieses Björk-Video und es ist so nice.
Oh, es ist so gut. Und also ich habe das Lied schon, ich kannte das vorher schon, weil man konnte das vorher schon hören. Also ich habe, es kam am Veröffentlichungstag, war ja das Album auch draus. Aber das kickt nochmal so anders, wenn man das sieht, wie die sich auch alle an diesen Händen fassen. Es ist ja so West Side Story, ne?
Voll,
auch so.
Ja.
Und ich dachte so, Alter, was ist da los? So.
Naja, und davor
diese
halt
Farben,
diese
rosa,
Farben,
blau,
die sind
im Hintergrund.
Kennst du dieses It's All So Quiet Video von Michel Gondry für Björk?
Nee, das kenne ich nicht. Es gibt aber ein tatsächlich sehr, das muss ich mal vergleichen mit dem Dua Lipa Musikvideo I Don't Give a Fuck, was genau dieselben Farben hat, nur in weniger Pastell. Also ein starkes Tintenblau
so
und so ein Rot, ja. Und da ist das auch so, Frauen in Anzügen, die dann so gespiegelte Tanzperformances machen. Und das ist so, da dachte ich auch so, und vielleicht ist das so ein Ding, dass man da diese Stereotype eben aufmachen will. Mit, ne? Jungen wollen blau und Mädchen wollen rosa. Aber mit dem Björk-Video, da musst du uns aufklären. Ich gucke mal schnell.
ein paar Bilder.
Guck mal, also das ist schon was älter. Michel Gondry hat ja auch Spielfilme gemacht, aber hat aber mit Musikvideos, glaube ich, früher angefangen. Und es gibt so, ich habe mir so einen Director's Cut angeschaut, da meinte er dann irgendwann so, hat nachts um drei angerufen und meinte so, und dann ist der eine, ist im Briefkasten und das Ganze, und dann fliegen wir alle rum. Und so. Also er ist so ein bisschen puppenverliebt und wandelt auch gerne die Realität ab mit Pappmaché und baut sich dann seine eigene Welt, wenn das Budget nicht reicht.
Ja.
Und dieses Video ist halt, es fühlt sich auch so an, wie als wäre es aus einem Musical ausgeschnitten. Also das hat dann auch wieder Referenzen auf Singing in the Rain und so weiter. Ne, so die Grand Time of Musicals. Und das alles referenziert ja diese Tanzszene.
Das ist so krass, das alles auch so reinzupacken, ohne die Leute zu langweilen. Das finde ich wieder so krass einfach.
Und ich finde, es macht so Spaß, weil die meisten Filme, die man sich heute so reinfährt, die so rauskommen, die haben dann doch irgendwelche Action-Komponenten. Das ist fast schon so ein Given. Das muss irgendwo, muss eine Verfolgungsjagd sein. Das hatte der Film ja auch irgendwie.
Ja. Ja, ja.
Aber die Kampfszene halt in so eine klassische Tanzszene zu packen, ist so schön. Es ist so viel ästhetischer, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, auch soundmäßig. Du kannst viel mehr von den Emotionen in den Gesichtern sehen, weil nicht alles schnell gecuttet werden muss. Mhm. Und also es macht filmisch auch viel, viel mehr Sinn. Und ich bin jetzt wirklich nicht so der Musical-Fan, aber das hat so viel Sinn gemacht.
Ja, ich auch. Also ich hatte jetzt diese Woche kam die Musical-Folge von Star Trek Strange New Worlds.
Oh Gott, bitte nicht spoilern. Ich habe ein bisschen Angst vor der.
Mit der ich sehr viel Schwierigkeiten hatte, weil ich Musicals auch nicht mag. Es gibt eine ganze Handvoll oder vielleicht eine Handvoll Ausnahmen in Serien. Darf irgendwie. Wo es das gibt. Vielleicht lag es auch daran, dass in der deutschen Synchro die Gesangsparts da nicht mit übersetzt waren. Aber beim Barbie-Film fand ich, da gab es keine Szene, wo ich irgendwie dachte, so, das ist jetzt irgendwie komisch oder so. Diese große Tanzszene fand ich auch großartig, wo dann eben Ryan Gosling's Ken so aggressiv mit angetanzt kam und
oh, das ist wie diese Mr. Bean Tanz den Typen weg Szene, kennen Sie die?
Ja, ja.
Wo der mit dem Arsch so den wegknallt. Ich liebe das. Das mache ich teilweise zu Hause so. Das ist so der Alltag mit mir, meine Damen und Herren. Aber
das ist aus meinem Selbstverteidigungskurs.
Ja. Ach, deswegen verstehen wir uns so gut.
Dort.
Aber, also es ist wirklich so, wo ich habe das halt null, also das ist halt auch wieder dieses Rivalitätsding mit dem Patriarchalen. Dann kam dieses Lied, wo ich die ganze Zeit mitgegroovt bin und dachte so, okay, ich bin in dieser Disco. Und also das war wirklich, ich bin völlig gehypt gewesen in dem Moment, ich war völlig drin. Ich weiß nicht, was mein Partner neben mir gedacht hat. Das müsste ich mir eigentlich mal fragen. Aber das war, ja, also auch so, wie die Musik teilweise eingesetzt wird, so, und über die Szene haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja diese eine, also mal abgesehen von dem Ende da, so, mit diesem weißen Raum, der, glaube ich, dann auch super viel, wo viel reingedeutet werden kann, wurde auch viel reingedeutet in diese andere stille Szene, die an der Bushaltestelle. Wo man überlegt hat, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man auch, dass überlegt wurde, die mal rauszuschneiden oder nicht und solche Sachen und dass die aber so natürlich gespielt wurde, ja.
Die alte Frau.
Die alte Frau ist, die ist Kostümbildnerin, eine ganz bekannte. Musste ich aber auch erst nachgoogeln. Wir haben dann hinterher nach dem Film, wie gesagt, so viel Zeug gegoogelt, auch was mit der Barbie-Erfinderin ist, ob das stimmt, ob es eine Biografie von der gibt. Spoiler, nein, gibt's nicht.
Noch nicht.
Also was auch so krass, nee, es gibt eine, die kriegt man aber ganz schwer.
Okay, krass.
Und die hat sie selber mitgeschrieben, aber ein aktuelles Buch von der gibt's nicht. Also es ist wie totgeschwiegen, was mit der war. Fand ich auch
warum
unfassbar.
Kommt mir das bekannt vor?
Ja, deswegen sage ich, das ist schon, das zeigt das eben in dem Film super gut, dass die in dieser Box da drin sitzt, in diesem Geschoss, wo sie vergessen haben, wie am Ende ja dann gesagt wird. Und die Person an der Bushaltestelle ist, glaube ich, eine bekannte, ich glaube, Musical
Kostümbildnerin. Die hat, ich weiß gar nicht, ob die, man konnte das schwer irgendwie rausfinden, ob die auch die Kostüme für den Film gemacht hat und so.
Oscar-prämierte Kostümdesignerin Anne ja. Ross.
Ja. Und die Szene war wohl aber so wichtig, weil man da auch wieder so viel Wärme und Herz und sowas dem Film wohl auch gibt. Das war der Regisseurin dann auch wichtig, weil die kannst du fast für sich allein stehen lassen. Und dann so überlegen, hat es was damit zu tun, dass es ein Altersding ist oder über Schönheit, dass es allgemein darum geht oder dass da ja im Endeffekt Barbie sitzt, die ja zum einen künstlich ist und zum anderen Idealbild darstellt und dann sagt die der anderen Person, also der Frau eben, der älteren Frau, dass die schön ist und dann sagt sie, ich weiß, wo man dann aber auch denken könnte, brauchen ältere Frauen das nicht mehr, brauchen die keine Barbie mehr, kein Spielzeug mehr, um sich zu sagen, wer sie sind? Wer sie sein wollen, all diese Geschichten so, die man da so hineinfragen kann auch. Es ist irgendwie.
Aber wie meinst du das? Brauchen die, also.
Also ich glaube, das wird in dem Film immer so ein bisschen auch angerissen. Es gibt ja wohl bewusst, nicht nur, ich glaube zum einen natürlich völlig aus Marketingzwecken von Mattel, die krassesten Barbies. Also nicht nur Dr. Barbie, sondern auch Weltraum Barbie. Es gab schwangeren Barbie, aka Mitch, die ich immer haben wollte. Die ist ja dann nie erschienen. Diese ganzen Sachen. Und damit du sozusagen die Projektionsfläche hast, damit du dir aussuchen kannst, wer du später sein willst und dich in diese Rolle hineindenken kannst. Mhm. Also Puppen rein als so
Projektionsfläche.
Ja, genau. Und dann hast du auch immer diese Vorbildfunktion, weil ja damit auch, glaube ich, in den Köpfen der Kinder so ein bisschen auch reingesetzt wird, wie du aussehen willst, wie das Stereotyp ist, was attraktiv gefunden wird. So. Und das bricht halt dann, wenn man älter wird und vielleicht auch eine gewisse Distanz und Akzeptanz zum eigenen Körper gewonnen hat, was bei weitem nicht alle Menschen bekommen. Und scheinbar hat das diese Frau und deswegen braucht sie nicht mehr diesen Zuspruch von Barbie und diese Projektionsfläche. Weil sie dann halt sagen kann, ja, ich weiß das. Und dann muss Barbie ja weinen. Und dann ist halt auch so, warum? Weil sie verletzt ist, weil sie auf eine gewisse Form geheilt ist, weil sie die Aufgabe nicht mehr erfüllen muss, die sie bekommen hat, die sie denkt bekommen zu haben, Frauen zu empowern und zu zeigen, was man alles sein kann. Das sind alles so Sachen, wo ich dann öfter, wie ich scheinbar offensichtlich gerade merke, schon nachgedacht habe, warum diese Szene, weil man hat sehr lange mit der Kamera draufgehalten und das hat sowas, so eine innere Ruhe auch in mir ausgelöst, wo ich dachte, das ist irgendwie, es passiert so wenig und es ist so stark einfach, weil die Träne ist auch nicht so überkünstelt gespielt, die wirkt so echt. Ich bin immer noch fasziniert von der, das ist krass. Wie oft habe ich halt krass gesagt?
Ich habe noch was einzuwerfen, weil
ich bin verliebt in den vorhin, Film, ihr merkt's.
Wo ich vorhin behauptet habe, dass der Film so schnell rauskam, stimmt gar nicht.
Nee, der ging, ich glaube, mindestens 3 Jahre haben die produziert oder so. Ne? Richtig lang muss also, die geheim halten.
IMDb-Trivia sagt, original announced in 2009. Und war erst bei Universal Pictures in Produktion. Nach 5 Jahre Entwicklung hat dann Sony Pictures das übernommen, 2014. Jenny Bix wird hier als Screenwriter erwähnt. 2016 war irgendwie Amy Schumer als Star in the Title Role irgendwie in den Gerüchten. Und dann, ja, es gibt noch ein paar Namen, also das ist doch schon ein bisschen länger in Produktion und kann man jetzt auch so sagen, ist einer dieser Filme, die man jetzt machen kann, weil die Technik immer besser und günstiger wird, so Special Effects mäßig auch so, ne? Also es sind so Sachen, ist glaube ich so ein Film, wenn man den vor ein paar Jahren gemacht hätte, der hätte nicht so gut ausgesehen, glaube ich. Also
aber davon mal abgesehen. Also ich meine, ich glaube, ich hätte dem Film sogar verziehen, wenn er irgendwie ein bisschen trashig gewesen wäre von der Ausstattung, weil es ja auch dazu, also es hätte auch, man hätte das auch einheitlich so machen können, von wegen ist das Spielzeug und ein bisschen billig. Mhm. Aber stell dir mal vor, 2009, also da wäre das Skript ein ganz anderes gewesen.
Ja, das voll.
Ne,
ja,
da wäre das ein ganz, ganz anderer Film. Was war denn 2009?
Allein die Gerichtsszene, da wär, die Referenz auf diese Trump Dings-Stürmung, ich weiß nicht, im Parlament war das nicht, aber als sie das Gebäude gestürmt, das ist wohl auch eine Referenz darauf.
Na klar. So.
Das hätte völlig gefehlt, solche Kritik einfach.
Ja, ja. Das also ist doch eine völlig andere Welt gewesen. Film wirkt jetzt ganz anders als ja noch im vor ein paar Jahren, ja.
Paar vieles. Ja. Pandemie. Ist ja auch nochmal so ein Ding.
Ja, ja, wir haben ja schon so leicht angespielt den sehr männlich toxischen Part mit Ryan Goslings Ken, den ich auch sehr lustig fand. Auch dieses Fellding, was er da die ganze Zeit so trägt und diese kitschige Sonnenbrille, die er da trägt und
die weißt zweite. Du warum?
Nee.
Eine Sonne, die zweite, das sagte, als er, es gibt noch ein Video, das suche ich mal raus. Ja. Er trägt zwei Sonnenbrillen, damit er eine immer Barbie geben kann, falls er sie nicht möchte, dass man sieht, dass sie weint. Und so, es gibt so ein Ding, da zeigt er, welche 10 oder 15 Dinge man haben sollte, um ein echter Ken zu sein. Da wird dann auch erklärt zum Beispiel, dass auf dem Buch und im Inneren des Mantels sind ja auch Pferde, dass Pferde ja eben für das Patriarchat teilweise stehen. Es gibt ein Analysevideo, das kann ich auch dann gerne raussuchen und dann können wir das in die Shownotes packen. Da wird die Theorie zum Beispiel aufgemacht, dass die Pferde eben für den Stillstand stehen, weil Pferde im Barbie-Universum niemals die Beine bewegen können. Und immer für das Patriarchat sozusagen auch stehen.
Deswegen, deshalb. Okay, ja.
Also es ist so super mind-blown teilweise. Das, ich weiß nicht, ob die so weit gedacht haben, aber die Pferde waren wohl sehr bewusst gewählt in diesem Universum und Film. Also da, nicht im Spielzeug, aber im Film wohl.
Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, beziehungsweise meinte mein Partner, dass dann, also es ist ja ein USA-Film, der ist da produziert, da gibt es die Cowboys. Mhm. In Deutschland gibt es die Pferdemädchen. So, da ist die Konnotation dann ein bisschen anders. Oh Gott,
ja, stimmt, ja.
Also, da weiß ich gar nicht, ob die Lesart sich so eins zu eins über den Kontinent übertragen lässt.
Mhm. Also, mir ging es auch so, dass ich dachte, so, ja, warum sind jetzt die Pferde so, warum wird das so, okay, aber ja, stimmt, ne, USA, also, wenn du jetzt an USA denkst und Männer, ja, dann natürlich auf den Cowboy, ne, ich mach gerade so einen Rewatch von Better Call Saul, Mesa Verde, die Bank hat irgendwie einen Cowboy auf dem Pferd irgendwie als Logo, ne, und dann gibt's einen Diagnose, so, ja, ich hatte schon als Kind ein Konto bei euch und was war auf dem Cover? Ein Pferd, ein Cowboy auf dem Pferd, ja, genau so, ne, und so, das
und plötzlich so.
Ja, das macht dann, genau, was du schon gesagt hast, ob das so in Deutschland auch so ankommt, weil, ja, hier ist halt so Bibi und Tina auf dem Pferd unterwegs und solche Sachen. Genau, und hier, ja, stimmt, wirklich hier eher so Mädchen-Dinge konnotiert, ja. Was ich noch schön fand, als dann Gloria mit ihrer Tochter in der Barbie-Welt war und sie so ein bisschen am Resignieren war, dass ihre Tochter dann plötzlich so aufgewacht ist und gemerkt hat, nee, das ist jetzt hier, also hat verstanden, worum es ihrer Mutter geht und so, und das ist jetzt hier auch schon wirklich alles gerade so passiert, und sie dann so ein bisschen getriezt hat, so, nee, jetzt komm mal, jetzt machen wir das ja mal und so, und das so ein bisschen vorangetrieben hat. Und wenn ich auch noch sehr lustig fand, also ich schon gut besetzt fand, Michael Cera als
Ey, der kann auch aber sich selbst am besten spielen, ne? Immer so ein bisschen so ein Verpeilo.
Ja, genau. Ja. Und auch sehr schön zweimal diese Szene mit hinten auf der Rückbank im Auto sitzt noch jemand und taucht plötzlich auf. Und alle schreien so, was sich erschrecken. Und das Motto so, ja. Gott, da ist ja noch jemand, was machst du denn hier? Ja. Das finde ich sehr schön. Es gibt übrigens in dem Xbox-Rennspiel Forza Horizon 5 dieses Barbie-Auto und den Humvee, der später noch kommt. als Fahrzeuge in dem Spiel. Und ich glaube, da haben auch so ein paar Leute gesagt, so, okay, ja, gut, warum? Na gut, ist jetzt so. Fand ich auch sehr lustig. Klar auch sowas, wenn ein Steroid überladen ist, glaube ich, ist das nicht sogar so ein E-Auto irgendwie? Na, ich weiß es nicht. Doch, ja, soll ein elektrischer Humvee sein. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, in das Trivia bei IMDb von dem Film reinzuschauen. Da stehen sehr viele interessante Sachen dabei, die man so
aber da gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Steht in diesem Dokument irgendwo, warum in der Szene, in der Geschäftsführung, als die Kamera Richtung Tür dreht, warum zum Geier, was weiß ich, ist da an der Wand, wo der Regenbogen ist, so ein Trans-Symbol. Da ist auf der linken Seite ein Symbol und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass das irgendein Knauf ist und dann kommt da was raus oder so. Oder dass die Barbie-Box dahinter steht und das sieht man in der Szene, aber ich kann leider kein Bild mehr finden.
Ist mir nicht aufgefallen.
Also, ich habe das mehrfach gegoogelt und nichts gefunden. Ob das irgendein Easter Egg ist, dass man damit auch so mit der, dass da irgendwie die Farben gut platziert sind und das ist so subliminal sozusagen, dass dieser Film trans-friendly ist. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, da muss kein sublimes Symbol mehr dafür rein. Oder nee. Also ich meine nett, so als, aber.
Aber ich weiß gar nicht, ob das Leuten aufgefallen ist. Also mir, meinem Partner auch. Ich glaube, Julius nicht. Den habe ich hinterher auch gefragt. Aber es war ein bisschen.
Ich habe es jetzt auch gerade nicht im Kopf. Also ich müsste es sehen.
Ich manchmal gucke ich nämlich dann die ganze Zeit auf den Hintergrund oder so, während ja, der Dialog passiert.
Das passiert mir aber auch manchmal. Aber also ich glaube, es gab. Ich finde es immer noch strange, dass ihr den auf Deutsch gesehen habt, weil der hat auch so unglaublich gute Quotes einfach, so One-Liner.
Ja, so englische Referenzen. Ich würde mir den auch nochmal Englisch geben, aber jetzt kann ich halt anders zuhören sozusagen. Ich glaube, der knallt dann nochmal anders, wenn man, aber auch nochmal, weil wir jetzt diese ganzen Sachen so rausgezogen haben und das am Ende ja auch nicht alles war.
Diese Szene, wo er sagt, dann machen sie das Patriarchat aber nicht so gut. Und doch, wir machen das gut, wir verstecken es nur besser. So, das ist halt auf Englisch.
Ja, das
auch
war auch krass, ja.
Ach, so schön.
Das wurde genauso übersetzt, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, ja. Siehst du mal.
Also da haben sie, glaube ich, sehr drauf geachtet, dass die Bedeutung stimmt. Das ist auch ein bisschen gruselig, wenn man das hört. So, weil der dann auch so fragt nach hier, ich habe aber gar keinen Abschluss und so. Und dann sagt er ja, nee, eigentlich brauchen sie den nicht erwarten. Und dann denkst du, dann ist es tatsächlich, wenn das echt so ist, dann ist es doch so, wie ich immer denke. Aber es ist eine andere Story. Man lacht, aber eigentlich ist der schon manchmal so, als muss einem das Lachen im Halse auch stecken bleiben.
Ja, for sure. Also das ist aber auch, glaube ich, also wirklich Absicht.
Ja, voll. Ich frage mich auch die ganze Zeit dann immer, ne, wie können die das machen? Wie haben die das durchbekommen? Aber was man auch sagen muss, ist, das ist ja dann so, das wisst ihr ja beide witzigerweise, das habe ich euch ja beiden erzählt. Und dann weiß ihr auch jetzt der Rest der Welt. Ich bin eine der ironisch wenigen Personen, nämlich eigentlich ganz vielen Personen, die danach Merch gekauft hat. Weil Mattel natürlich gemerkt hat, dass sie an gewissen Dingen, an gewissen Szenen Dinge einblenden, die später verkauft werden. Und ich dachte locker ein Drittel, zwei Drittel vielleicht sogar, haben am Ende den Ken Pullover gegoogelt. Und dann gab es den nicht. Aber es gibt ihn. Ich habe einen gekauft. Aber das ist so, ich glaube, das gibt es noch mit viel mehr Dingen. Also vielleicht auch die Sonnenbrille, der Mantel, kann ich mir auch vorstellen, dass es den irgendwo vielleicht
gibt. Yeah. Ich guck gerade mal.
Ist das ein Balenciaga-Ding oder so?
Natürlich die Barbies aus dem Film gibt's zu kaufen und auch die Kens.
Ja.
Tassen,
gibt's nicht in Deutschland dann.
Es gibt das Barbies Haus, dann von Hot Wheels einen ferngesteuerten Barbie Corvette.
Ach, die wollen übrigens 42 Filme machen jetzt danach, ne?
What?
Mattel plant zu jeder Marke, die sie haben, einen Film.
Nein.
Doch.
Ja, das hab ich
also gelesen. Nicht, dass sie in einem Universum sind, aber wohl schon so. Also es gibt auch bei manchen echt Pläne und so. Ich habe so ein Video noch dazu gesehen. Ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber wenn die 42 Marken haben, lass mal bei einem Drittel durchgehen. Die wollen Madness oder so, wollen die Filme machen.
Ich hatte das nur so gelesen und so als Meta-Message so verstanden. Irgendwie so der Erfolg des Barbie-Films ermöglicht jetzt andere ähnliche Filme so, ne?
Aber nie auf dem Niveau. Also
ich gucke mal gerade was.
Ich bin gespannt über die feministische Aussage in Matchbox.
Oder Hot Wheels.
Auch.
Oder Hot Wheels.
Batman gehört auch.
Die haben dann keinen Knüppel mehr, die Autos, weißt
du? Yu-Gi-Oh! Na gut, Cars, da gibt es ja schon Filme. Polly Pocket.
Ja, aber das ist. Polly Pocket bin ich tatsächlich sehr hinter. Bin ich sehr gespannt, wie die das machen.
Superman-Figuren, ja.
Guck ich. Safe.
Uno und Scrabble als Film.
Ich sag Uno, irgendwie gibt es so ein Gerücht, dass Uno ein Heist-Film wird. Das wird am Ende vielleicht auch geil. So. Aber das Ding ist halt, ich glaube, Mattel verkennt dann halt einfach, warum der Film gerade ein Erfolg ist. Nämlich wegen der Regisseurin, wegen
brauchen
der Geschichte,
brauchen die anderen
wegen der
Filme dann
auch
so lange?
Gute Frage.
Wenn ich alt bin, gucke ich Uno.
In
ich
5D.
Spiele nicht Uno, ich gucke Uno. Oh Gott. 5D.
Ja,
Uno 5D.
Es gibt ja gerade so ein paar Hot Wheels Spiele, ne? Also einmal ein eigenständiges Spiel und eine Hot Wheels Erweiterung in Forza Horizon.
Warum gibt es eigentlich keinen Carrera-Bahn-Film?
Das wäre auch so lustig, ne?
Oder Meckle Eisenbahn.
Ja, stimmt auch. H0. Oder ist das nicht diese eine Größe?
Ja,
muss stimmt. Aber ist es nicht hier Thomas die Eisenbahn? Thomas Train
Thomas die kleine Lokomotive.
Ja, aber der müsste es einen Horrorfilm geben. Der ist doch dann in Resident Evil auch drin.
Da habe ich letztens auch was von gehört, dass also diese Storys da eigentlich halt extremo konservativ sind, so von wegen.
Na voll.
Ne, wenn also ich habe die nie gesehen als Kind, aber so von wegen ja wenn du zu spät nach Hause kommst, dann wirst du eingemauert in deinen Tunnel oder so.
Alleine wie viel Angst ich hatte vor der anderen Eisenbahn, die Thomas immer gejagt hat. Die hatte so ein weirdes Gesicht wie der Mond aus Zelda Majora's Mask. So ganz komisch verzogen. Und da habe ich immer, das war immer gruselig irgendwie. Ich weiß nicht, also die Kinderserien damals waren auch schon nicht so gut. Wenn die sich da heute immer aufregen mit YouTube-Videos, die irgendwie komische Botschaften haben und Eltern eigentlich mal mitgucken sollten, was die Kinder gucken. Mhm. Finde ich auch richtig, aber ich glaube, früher war das auch schon eigentlich.
Ja, ich meine, also es gibt ja auch. Es gibt ja auch Barbie-Kinderserien, also auch aus den
Filme.
90ern, ne?
Ja, es gibt, stimmt, auf Super RTL liefen immer diese ganzen Barbie und noch was, irgendwie Barbie und der Nussknacker und irgendwie sowas.
Es gab,
so
die habe ich auch gesehen.
Übrigens, es gibt ja auch also quasi Barbie für Jungs, also ne, so Actionfiguren.
Action Man, der größte Held in deiner Welt.
Genau, sowas. Und ich war da früh, also ich habe, es gab natürlich auch dazu Fernsehserien, so Animationsserien.
Ja.
Max Power glaube ich auch oder irgendwie sowas. Und also ein paar davon habe ich gesehen, die fand ich gut, aber ich wollte nie so eine Figur irgendwie haben. Jetzt gar nicht mal so.
Weil die so Funktionen auch hatten und Fahrstühle und irgendwo ist Wasser mit einer Klappe und Pipapo und Schleim.
Ja.
Und es war so.
Ich habe einmal als Kind hieß es bei mir immer so, ja, was will denn ein Junge zum Geburtstag oder zu Weihnachten haben? Ja, Lego immer war immer irgendwie die Antwort so, mit Lego kann man nichts falsch machen. Und dann habe ich einmal zu Weihnachten von meiner Tante eine Action-Man-Figur bekommen und sagst du da so, Ja, danke. Ja.
Konnte er Spagat?
Glaube nicht.
Instant so, irgendwie so Verrenkung
so,
mit
so
der Barbie.
So ging mir das aber auch mit Barbie. Also wir hatten so eine Seite der Verwandtschaft, die selber keine Kinder hatten und die haben dann immer sowas geschenkt, irgendwie so irgendwas von Barbie und aber auch egal in welchem Alter wir waren, also auch noch mit so 15, 16. Ah ja, okay, danke. Wow. Ja, aber ich fand die
wieder eine komische Barbie.
Ich fand die auch immer sehr, also unspannend, so, ne? Also ich glaube, ich habe schon irgendwie mit Kuscheltieren gespielt, ne? So, also so genau so flauschiges Zeug fand ich ganz nett, aber sonst auch halt eher so Lego oder so.
Ich hatte auch Lego, kann ich.
Also irgendwie so Zeug, was man auseinandernehmen konnte. Also ja. Ich habe zum Beispiel so ein altes Telefon geschenkt bekommen von meinem Onkel, das von der Post irgendwie noch war. Und das konnte man auseinandernehmen, weil was hat keiner mehr gebraucht. Das war viel spannender.
Ja, ich fand auch Playmobil gar nicht so spannend irgendwie, weil es war auch so, ist das so irgendwie. Ich hab immer überlegt, ist das Lego für Unkreative oder also, weil da ist ja nichts.
Nein.
Da ist nichts zum Zusammenbauen irgendwie dabei. Also das heißt,
ja,
fand ich
aber,
das so unspannend.
Aber du kannst viel Plot damit machen. Also
ja,
wir hatten, glaube ich,
Werbung
echt auch
immer
genügend
Plot.
Genau, wir hatten auch genügend Playmobil, also aus so, also ne, zusammengewürfelt natürlich, dass man da so richtig auch eben Heistfilme oder so ganz epische Sachen mitspielen konnte.
Ja, okay.
Ja, der Hubschrauber auch immer, der in der Werbung ständig war. Ich meine, gut, es gab später bei Lego auch einen. Aber ich warte auch immer noch ein bisschen auf den Lego vs. Playmobil-Film. Scheiß auf Avengers oder so. Warum gibt's das nicht?
Ja.
Ich glaube, mal literally, das wäre so,
Playmobil-Film,
das wäre ein Ding, da kommen die Leute.
Ja, der Playmobil-Film ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, ne? Lego, die Lego-Filme.
Playmobil-Film.
Ja, ja, die Lego-Filme.
Von Lego gab es zwei, oder?
Ja, genau. Lego Batman gab es, glaube ich, auch noch. Playmobil The Movie, genau, 2019 kam da raus. Bei IMDb mit einer 4,9 bei 4.500 Bewertungen.
Ist unser Horrorfilm des Abends, meine Damen und Herren.
Scheiß
auf so Spiel.
Was ich ja Playmobil lassen muss, ist, dass sie aktuell, ich glaube, die Enterprise als ganz cooles Modell haben.
Reden wir aber nochmal.
Auch ein Ghostbusters-Auto haben. Aber gut, ja.
Aber es ist auch krass, wie viel so Retro überhaupt in den Medien drin ist. Also ich frage mich, ob das immer schon so war oder ob das erst so unsere anxious generation of wir müssen uns zurück in der Kindheit wohlfühlen, als Zielgruppe hervorgehoben
hat. Ich glaube, das auch zum Großteil. Ne? Also auch dieses so, wir erinnern uns an Dinge von früher, weil damals war es schön so, ne, und an die gute alte Zeit, so Kind sorgenfrei und so. Und so, also diese Mischung so, früher waren ein paar Sachen besser als heute und natürlich dann auch dieses so Spielen mit Retro-Gefühlen, also Erinnerungen, die oder gute Gefühle, die ja oft auch nur unterbewusst getriggert werden, ne?
Ja, die Member Berries von South Park.
Genau, dass man sich einfach nur wohlfühlt und dann so ein bisschen drüber nachdenken muss, warum das so ist und dann feststellt, das kenne ich mich schon von früher oder so, ne? Und
aber ich glaube, dass es selten so gut, also eben dieses unbestimmte Gefühl und auch die ganzen Fallstricke, die damit verbunden sind, so über Sachen hinwegzusehen, dass es selten so gut wieder aufgedröselt wird, wie eben bei diesem Film. Na, also zum Beispiel der neue Ghostbuster-Film, also nicht der quasi mit den Originalschauspielern oder Teilen davon, so später spielt, sondern
mit den Frauen.
Der mit den Frauen, der wollte das ja so ein bisschen eben also ich hoffe, dass er das ein bisschen wollte, aber er ist halt klanglos gescheitert, so, ne? Also wir haben alles umgedreht. Und irgendwie, also kleiner Chromosomtausch und dann funktioniert es schon, aber also der krankt ja an ähnlichen Sachen wie der Originalfilm.
Der war genau auch das Ding mit, wir machen, also alleine dieses Stereotypen-Ding mit, wir tun da auch eben Mann als Sekretärin oder Sekretär hin und stellen ihn dumm dar und dann auch noch eine Urform an Männlichkeit, weil das ja der Torschauspieler war?
Ja, genau. Ja. Also das fand ich auch super anstrengend, ja.
Übrigens auch Kate McKinnon in dem Film, ne?
Ja, das fand ich super, genau. Das fand ich gut in dem Film.
Genau, die hätte man mehr haben können, ja.
Toll.
Ja.
Also, ja. Und ja, also die Rollen waren da auch gut gespielt, aber ich glaube, so wie es geschrieben ist, so der Film, der hat völlig verkackt.
Ich war
als
so traurig.
Das angefangen, ja. Weil das war am Anfang, war der Witz, zum einmal war er gut, danach war es scheiße.
Bei mir haben sie, also ich habe den irgendwann später gesehen, und bei mir hatten sie sich irgendwie schon verkackt, sag ich mal, als sie die Intro-Melodie abgebrochen haben oder so ausfallen haben lassen, wo ich so dachte, warum? Was ist los? Ist das jetzt Ghostbusters oder nicht? Also,
das ist nur Ghost, aber ohne Busters.
Und da fand ich jetzt den Legacy, oder wie er bei uns hieß, hat ja auch wieder anderen deutschen Titel, englischen deutschen Titel, ganz komisch immer, den fand ich sehr gut, und da soll es ja jetzt auch eine Fortsetzung geben. Da geistern immer wieder auf TikTok und Co. Videos rum von Dreharbeiten.
Naja, auch
mit
da
dem,
das Ende so, aber okay.
Ja.
Ich habe den Afterlife, heißt er.
Afterlife.
Ach, ich habe dem 1,5 Sterne gegeben. Ich habe den sogar geguckt. Ich habe ihn vergessen. So wichtig war er.
Ja, aber was du gesagt hast, dieses Retro-Ding die letzten Jahre wird mit mehr Liebe umgesetzt, ne? Also auch der Super Mario-Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der funktioniert ja für jung und alt, weil wenn du nur einmal irgendwie ein bisschen was von Mario gespielt hast, sei es nur Mario Kart, dann hast du da irgendwie Szenen, wo du dich wiederfindest, wo du drüber lachen kannst, wo du sagst, ja, genau so war es irgendwie. Und
aber die triggern auch mit Sound, und also das Triggern ist nicht das richtige Wort, aber die gehen auch sehr auf Ton und Farben.
Mhm.
Also so das aufzugreifen und die Leute per Erinnerung, per Sinneswahrnehmung in die Erinnerung zu rufen.
Naja, also das ist ja alles.
Die anderen Spieleverfilmungen haben es verkackt. Was das
so angeht. 80s, 90s Stuff, ne? Wo so CI für Kinderprodukte sowieso erstmal so ein Ding wurde, ne? So Wiedererkennungswert über die Marke und das Produkt und so. Und das kann man natürlich 1A jetzt einfach, also es bietet sich für den Kapitalismus einfach an, das jetzt in Filme zu packen.
Mhm.
Und der gleichen Generation das quasi nochmal eben mit diesem Wohlfühlgefühl wiederzugeben. Aber nochmal, also es geht ja, also ich finde, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt die Erwachsenen, die damals mit diesen Sachen gespielt haben, dann müssen wir auch einfach eine andere Reflexionsstufe damit haben. Sonst, also ich brauche jetzt nicht nochmal irgendwie die Teenage Turtles Original-Cartoons mir anzuschauen. Also wenn ich das mache, dann sind die halt nur noch cringe. Ne? Also ich brauche einfach andere Stufen von Meta.
So.
Sonst geht das nicht. Und das macht eben dieser Film gut. Und das ist halt bei vielen anderen Sachen nicht so. Weil es halt eben ein Marktding ist, ne?
Ja. Also gerade diese ganzen älteren verkackten Videospielverfilmungen, die sind alle immer nur auf der Darstellung der Geschichte in einem anderen Medium stehen geblieben. Es ging nie um, wie du sagst, so Meta-Themen. Diese Silent Hill-Sachen habe ich halt immer ganz gut im Kopf, weil die noch einigermaßen okay waren. Doom oder so ist auch nur Doom, nur geschrieben mit U. Also das ist auch inhaltslos.
Ja gut, das ist glaube ich, dem Spiel selbst aufgeschrieben. Also
ja klar, aber Ego-Shooter-Zifferfilm, ohne dass man irgendwie vielleicht noch was anderes erzählt oder die Perspektive wechselt oder so, also was Cleveres macht.
Ich meine,
was willst du denn?
Von der Serious Sam-Verfilmung würde ich jetzt auch nichts anderes erwarten.
Nee,
aber ich würde sie auf jeden Fall gucken. Die Spiele
Hitman-Verfilmung fällt mir gerade auch ein, war ja auch so ein Schluss.
Welchen Verfilmung von Mattel-Produkten würden wir uns denn angucken?
Ich muss mal kurz gucken, was haben die denn da so?
Also Wikipedia listet hier bei Spielzeug halt die Barbie und Ken-Puppen, klar. Batman, Extreme Dinosaurs, da gab es auch eine Zeichentrickserie früher.
Das wird Jurassic Park-esque nur.
Fisher-Price, Hot Wheels, Matt Mason, Big Jim, Masters of the Universe.
Fisher-Price, doch.
Princess of Power, Captain Power, Magic 8-Ball, Matchbox.
Okay, ich hab drei.
Pixar's Cars natürlich, Polly Pocket, Monster High, macht auch nichts.
He-Man!
Ja, genau.
He-Man ist tatsächlich groß im Kurs wohl.
Street Sharks. Könnte ich auch. natürlich auch sehr lustig für Yu-Gi-Oh! Die, da gibt es auch, Merchandise
von Mattel. Das gehört zu denen?
Also zumindest vom Merchandise. Wow. Ja, was die da was vertreiben. Mega Constructs könnte ich mir auch lustig vorstellen. Ja, Uno und Scrabble-Verfilmung, ja, auch spannend vielleicht.
Ich habe jetzt schon zwei Filmideen, wie die das auch umsetzen könnten, damit es geil wird.
Wo ist denn diese Liste? Ich will die auch sehen.
Das war jetzt nur vom Wikipedia-Artikel von Mattel.
Kaka-Alarm.
Vom deutschen
Wikipedia. Ich weiß nicht,
Scheiße!
Was der Englische noch listet.
Oh Gott. Da habe ich Fischer-Preis völlig falsch eingeschätzt, was die für Produkte gemacht haben. Aber gut.
Slime, auf jeden Fall, Slime.
Slime bestimmt auch.
Ja.
Aber nee, es gab ja schon Flubber.
Oh ja.
Aber vielleicht versuchen sie denselben Stoff dann nochmal zu erzählen. Ich traue denen das zu, wenn sie es jetzt nicht gut machen. Also ich habe drei Ideen, also ich habe ja schon gesagt, Polly Pocket würde ich mir definitiv angucken, weil ich wissen will, ob die dieses Farben-Universen-Ding geil machen. Und vielleicht auch eine geile Geschichte. Der wird, glaube ich, Trash, weil die feministische Geschichte können sie da, glaube ich, nicht clever fortführen. Was ich aber glaube, was gut werden könnte, wäre, wenn sie Marble. War das nicht auch Marble Madness oder so? Hatten die nicht dieses Murmel-Ding? Irgendwie habe ich das im Kopf. Warte mal. Marble Madness Mattel? Ja, na, nee. Wieso habe ich das denn bei MB? Das Video hat mich angelogen. Schade. Naja, wenn jemand mal Marble Madness macht, ihr habt sie zuerst gehört, sie sollten Rasenmähermann draus machen, nur mit Kugeln und so.
Also es soll also völlig
Action-Man so.
Es soll
actionlastig.
Es soll einen Major Matt Mason-Film geben mit Tom Hanks in der Hauptrolle.
Och, Mann. Also ich mag Tom Hanks, aber irgendwie macht doch alles.
Das
und Fischer-Preis, glaube ich, sollte am besten auch ein Horrorfilm werden, weil diese Babyspielzeuge, wenn die so übergroß wären oder
oh,
so.
Oh ja.
Das wird richtig creepy einfach. Das wäre auch geil. Einfach alles Horrorfilme.
Ich
Mattel, call me.
ich möchte einen Extreme Dinosaurs Film haben.
Der wird auch kommen. Also wenn sie das nicht machen, sind sie dumm.
Was ist Street Sharks?
Es ist auch so ähnlich wie Extreme Dinosaurs. War so eine US-Zeichentrickserie, die in den 90ern lief.
Kenne ich sogar.
Der verrückte Wissenschaftler.
Ich glaube, da hatten wir nur die ersten Kanäle.
Der verrückte Wissenschaftler Dr. Luther Paradigm experimentiert mit Tier-DNA und versucht sie mit menschlicher DNA zu kombinieren. Da werden irgendwie dann junge Menschen plötzlich zu.
Haien.
Also Turtles.
Sharks.
Mit Haien.
Ja, es ist
ja,
wie Turtles
ja,
mit Haien.
So kann man das, glaube ich, grob runterbrechen, ja.
Also wenn sie den nicht so geil animieren, wie das, was man von dem Turtles-Film gesehen hat auch, der so ein bisschen ist wie die Spider-Mans, so von der Idee her.
Und was ist da?
Dann haben sie schlechte Karten.
Da kommt es auch irgendwas mit Raumschiffen.
Ja.
Das sieht auch cool aus. Raumschiffe auch immer gut.
Ja, aber also ich glaube, die werden das schon auch vermarkten. Mattel hat zwar gesagt, sie machen jetzt nicht so viel Geld an Merch mit dem Barbie-Film.
Nein.
Aber der Pullover alleine, glaube ich nicht.
Meinst du?
14
also ich glaube, dass das ein bisschen, die haben dann schon gemerkt, dass sie das, wenn sie es nicht machen, dass sie sich also was
ein anderer Artikel spricht ja auch von einem Hot Wheels-Film und Thomas the Tank Engine.
Echt? Thomas the Tank
Engine. Und Uno-Verfilmung komme ich auch noch mal.
Barney, die wollen doch einen Barney-Film machen, den will ich auch gucken. Dieser lila Dino.
Ah, ja.
Da wollen die auch einen Film machen. Mhm. Da geht es dann angeblich wohl um die Ursprünge von Barney und dass das wohl auch irgendwie so eine sehr traurige Person ist, die dann versucht, so Kinder zum Lachen zu bringen. Und sehr melancholisch soll der wohl sein.
Sagt mal. Wie hat der Typ gesagt, der CEO, we want to make little girls happy in the least creepy way? Sagen wir das auf Deutsch?
Der eine Artikel spricht ja auch von
Ich glaube auch, dass sie das genau so sagen.
Einer Polly Pocket-Umsetzung mit einem Drehbuch von Lena Dunham und Lily Collins in der Hauptrolle.
Lena Dunham. Oh, nee, nicht Lily Collins. Nee, Leute, immer, nee.
Lena Dunham kennt man aus Girls vielleicht noch.
Also Lily Collins, ja, aber also die Rollen, die sie immer gespielt hat, das war immer, hat die nicht auch Emily in Paris gespielt? Oder, also die, aber das geht in so eine Ecke, glaube ich.
Ja, gut, ich glaube, wir beenden diese Folge heute, bevor wir noch weiter
in Wikipedia-Löcher reinrutschen.
Genau, ausfransen und die Hörer langweilen.
Haben wir denn jetzt alle Theorien auf den Tisch gepackt oder müssen wir
bestimmt
noch was
raushauen?
Nee, wir haben bestimmt noch Sachen vergessen. Ich kann ja mal an dieser Stelle auch ein bisschen verweisen auf Polygamia. Da war zum Beispiel die Becky von den Kulturpessimistinnen zu Gast und hat dort über Barbie gesprochen und diese Woche oder jetzt auch da zu Gast war der Christopher, der über Oppenheimer gesprochen hat. Und ja, würde soweit sagen, unser Fazit ist, uns hat der Film gefallen und hat uns überrascht. Habe ich das so richtig aufgefasst?
Ja. Aber noch mehr bewegt hat er mich auch. Und nachhaltig zum, also auch nochmal zum Nachdenken über diese ganze Markengeschichte und wie Frauen in der Vergangenheit behandelt wurden bei solchen Erfindungen auch.
Oder auch jetzt noch.
Sozusagen. Auch jetzt noch, ja. Da nochmal hinzugucken und sowas mit zu, aufmerksam zu sein für solche Sachen, das hat, also der hat schon einen krassen Eindruck hinterlassen. Ich bin sehr froh, dass ich auf der Welt bin und diesen Film sehen konnte.
Oh.
Das war ein schönes Schlusswort, finde ich.
Ja.
Danke schön.
Ich bedanke mich für eure Zeit. Freue mich, dass es geklappt hat. Dass auch die Technik mitgespielt hat.
Yay!
Und ja, du dürft jetzt nochmal letzte Worte loswerden. Gerne auch schamlose Eigenwerbung für was auch immer ihr im Internet macht, tun. Und verabschiede mich schon mal. Bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.
Achso, wer sagt jetzt noch was? Willst du noch was sagen?
Sag doch mal was über die Hackbibel.
Stimmt. Bevor ich zu der sehr offensichtlichen Verabschiedungsformel für diese Folge komme, sage ich noch ein paar Sachen zur Hackbibel, weil groß schon, man kann schon sagen, das wird nächstes Jahr, wirft seine Schatten voraus. Denn es gab in den, gegen Mitte, Ende der 80er, zwei Hacker-Bibeln hießen sie da noch. Das sind sozusagen Zeitdokumente über die Geschichte vom Chaos Computer Club, die auch so Zusammenstellungen sind aus Zeitungsausschnitten, interessante Sachen, Technikanleitungen, wie auch immer, und so ein bisschen den jungen HackerInnen auch auf den Weg geben sollten, so was so abgeht, sage ich mal. Dann gibt's aber eine ganz große Lücke, die ist bis heute ungefüllt, aber ich sollte ja nicht dazu nicht was sagen, wenn das nicht bald anders wäre. Denn die Sai und ich und auch viele andere von der Datenschleuder und ein paar famous people aus dem CCC-Universum arbeiten daran, dass es dann nächstes Jahr eine dritte Hackbibel geben wird. Und nein, das
ist quasi
darum,
unser
Baby.
Unser
Barbie.
Unser Barbie, unser Retro-Ding.
Ja, genau. Ja.
Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit und machen erstmal und ungendern das erstmal.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch, dass wir dann gucken, dass die Dinge, die, also zum Beispiel die ganzen politischen Sachen, die sich so ein bisschen geändert haben, dass wir das damit reinnehmen und sozusagen ein Update geben auf das gesamte Format, wenn man so will. Das auch vielleicht so ein bisschen teilinteraktiv machen, mit ein paar vielleicht netten Gimmicks und Suchspielen und bunt und was weiß ich nicht, was so zum jetzigen Stand dazu gehört auch. Und ja, wir werden die Menschen auf dem Laufenden halten, auf Mastodon, würde ich mal sagen. Und
genau.
Den Kanälen, oder?
Ja, genau. Wir haben einen Datenschleuderkanal, aber der bespielt natürlich auch dieses Thema. Also beziehungsweise kann man uns da auch anschreiben.
Ja, wenn ihr mitmachen wollt, natürlich.
Genau, wenn noch Leute mitmachen wollen.
Ein bisschen Zeit. Bis, ich würde sagen, ich glaube so schon August noch. Wenn ihr da was schon gut fertig habt oder so, denn oder eine schnelle Idee habt, die ihr noch zeitnah umsetzen könnt, dann könnt ihr euch da gerne melden. Denn viel Zeit ist nicht mehr. Wir müssen ja auch noch Druck und so vorbereiten, damit ihr das nächstes Jahr auch bekommt.
Genau.
Ja. Tja, und ansonsten.
Tschüss, Barbie.
Tschüss, Barbie.